Maximum Metal, der Metal Hammer Podcast, Episode 16 am, jetzt habe ich schon wieder vergessen, 25.06. mit Sebastian Kessler und
Thorsten Zacke Zahn. Cool, oder?
Cool, oder? Weiter geht unser Drehbuch nicht, jetzt müssen wir leider aufhören. Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.
Wir schreiben das Drehbuch, also im Gegensatz zu anderen Podcasts, schreiben wir das Drehbuch ja live während des Podcasts. Das ist genau. Ja, und das ist unsere Innovation, die haben wir auch gleich copyrighten lassen. Ihr könnt sie bei uns für teures Geld einkaufen. Wir nehmen keine Bitcoins, weil die nur im Wert verfallen. Wir würden auch schwarzes Gold nehmen in Form von Vinyl. Also.
Oder Dogecoin, denn die haben zumindest den lustigen Hund drauf, auch wenn sie im Jahr nichts mehr wert sind. Genau.
Es gibt es nicht auch so einen komischen, ist nicht auch irgendwo der Hirsch drauf auf irgendeiner so einer Goldmünze?
Der Hirsch? Was ist denn der Hirsch?
Ist das nicht der Krügerrand ein Hirsch?
Ach so, ja, richtig. Aber das ist ja nicht. Ja, aber das ist ja echt das Gold, das will man ja nicht mehr. Man möchte es digital
machen. Aber da kann ich mich doch dran erinnern, als ich war ja auch mal klein, da gab es, glaube ich, wirklich proaktiv Werbung für den Krügerrand. War das im Fernsehen? Mhm. Ich meine, deswegen weiß ich, dass da der Hirsch drauf war. Oder war das immer so Sparkassenwerbung in der Zeitung?
Das kann da schon sein.
Ist schon der Hirsch drauf auf der Duplette, ne?
Ich glaube, das war der Hirsch oder sowas ähnliches zumindest. Irgend so ein Aas.
Man sieht, wie gut wir uns auskennen. Das heißt, wir kennen uns nicht aus.
Die Werbung läuft bestimmt immer noch auf irgendwelchen Rentner-TV-Sendern, deren Namen ich jetzt nicht nennen möchte.
Werbung an, Werbung aus. Du meinst die Sender, auf denen jetzt auch schon unsere Lieblings-Heavy-Metal-Dokumentationen, Zusammenschnitte von Festivals etc. laufen? Das sind doch die gleichen Sender, oder nicht?
Das ist zumindest so die Sendergruppe, glaube ich. Ja, doch, doch. Aber man möchte ja alle Zielgruppen bedienen. Das sei ihnen auch gegönnt.
Richtig. Was erwartet uns denn heute? Wir sollten das jetzt auch mal so ein bisschen mit so einem Inhalt machen. Was erwartet uns denn heute?
Dann rollen wir das Ganze von hinten auf, oder? Du hast einen spannenden Gesprächspartner gehabt zum Personality Talk mit aktuellen Infos zum Festivalsommer.
Das war nicht nur ein Personality Talk, das war ein Deep Dive into Heavy Metal. Und zwar habe ich mit Thomas Jensen, neben Holger Hübner, dem Gründer des größten Heavy-Metal-Festivals der Welt, dem Wacken Open Air, telefoniert, weil natürlich Wacken Open Air auf 22 verschoben, zwei Tage später Bullhead City announced für 2021. Da ist natürlich Gesprächsbedarf da. Ich habe versucht, Infos aus ihm rauszuquetschen. Und es ist mir auch an einigen Stellen gelungen. Ansonsten erfahrt ihr dadurch, durch das Gespräch, wie Thomas sich gefühlt hat in den letzten 18 Monaten, was so hinter den Kulissen abgegangen ist beim Wacken, wie sie derzeit arbeiten und was es mit Bullhead City auf sich hat, wie die Zukunft so ein bisschen aussieht. Ich sag euch, spannendes Gespräch. Dazu muss ich noch kurz erläutern, Heavy Metal ist ja nicht immer nur geschmeidig, seicht und fein geistig, sondern das Gespräch hat etwas unter roughen technischen Bedingungen stattgefunden. Also wundert euch nicht, ob der Qualität des Gesprächs, es kommt auf die Infos an. Remember where you heard the infos first.
Genau, da geht Inhalt vor Qualität.
So genau, und wo wir gerade bei Inhalt sind, da müssen wir in Eigenwerbung an. Denkt dran an die Spotify-Playlist, die nach jedem Podcast erweitert wird, um all die Bands und all die Songs, die wir in diesem Podcast nennen. Und zwar findet ihr sie auf Open Spotify. Das ist die Metal Hammer Podcast-Playlist Maximum Metal. Remember where you heard it first.
Und damit die auch voll wird, werden wir natürlich über die aktuellen Album-Releases des heutigen Tages und auch zwei Highlights des kommenden Freitages, des 2.7. quatschen. Heute kommt ja aber schon unfassbar viel, auch da haben wir ein bisschen aussortiert. Kommen, glaube ich, trotzdem, waren es 10 Alben oder so, über die wir heute sprechen wollen. Wir haben also eine Menge Stoff und sollten darum auch Gas geben. Vorher aber muss ich dich fragen, was ist das meistverwendete Wort in Metallica-Texten?
In Metallica-Texten, also nicht sowas wie The und A und You,
nee, schon,
sondern sowas wie Master.
Sowas wie Master, genau.
Das muss ich wissen, oder?
Das muss man nicht wissen. Es gab aber Nerds, die das gezählt haben und eine Liste gemacht haben, was das ist.
Über alle Alben hinweg?
Über alle Alben hinweg. Es gab vor ein paar Jahren ja schon mal so ein lustiges virales Video, die Yeah Compilation, wo alle Yeahs von James Hetfield zusammengeschnitten werden aus allen Songs. Das Wort ist es nicht. Das ist tatsächlich nur gelandet auf Platz 12 mit 68 Mal. Platz
das Wort
1,
Yeah.
Das Wort Yeah. Das, Platz 1 wurde ganze 146 Mal genannt.
Also sowas wie Come On zählt auch? Nee, ne? Also es ist ein richtiges Wort, sowas wie Father, Mother oder Beer.
Exakt, ja.
keine Ahnung.
Ich kann
Master.
Mir die
Master ist es nicht, das hast du ja schon gesagt. Das
Master
hast du schon
ist
angedeutet.
Es nicht. Ja.
Dann würde ich sagen, na, Anger ist es auch nicht, das ist verpönt.
Dafür ist das, der Song ist aber sehr, sehr lang.
Fire,
das kann ja auch
Fire würde ich sagen.
Fire, ich gucke gerade in die Liste, Fire kommt
nicht
gar
vor.
Nicht vor, überraschenderweise, nein.
Eis?
Auch das nicht.
Ah, oder Kill.
Mit Death hättest du noch eine Chance gehabt, das ist auf Platz 14, mit 61 Nennungen zumindest. Kill ist es nicht, nein. Ich mache mir die Top 3 einfach. Auf Platz 3 mit 124 Nennungen, See,
also sehen,
also
nicht wieder
sehen, sondern nicht der See, sondern sehen. Auf Platz 127, wie passend für Metallica, One.
Also auf Platz 2.
Auf Platz 2 und auf Platz 1 mit 146 Nennungen, Never.
Never.
Was?
To
ja.
The never.
Exakt, wirklich? Allein da, allein in dem Song kommt das ja schon mehrfach vor. Dann gibt es noch The Day That Never Comes. Enter Sandman, We Off To Never Never Land. Zweimal gleich, das wird ja alles gezählt.
We Off To Never Never Land.
In Unforgiven kommt es auch vor, in Don't Cheat On Me, in Nothing Else Matters, in Wherever I May Roam und in Master Of Puppets. So kommt man auf 146 Never. Warum das so interessant ist, wir haben auch solche Lieblingswörter offenbar. Auffallenden Podcast-Zuhörern ist aufgefallen, dass man mit uns mittlerweile ein Trinkspiel spielen könnte und sollte.
Das heißt, was muss ich
das
tun?
Das heißt, du musst einfach das machen, was du immer machst, nämlich etc. sagen. Ich zitiere den User einfach mal. Wie wäre es mit einem Trinkspiel für alle Zuhörer? Jedes Mal, wenn Zacke das Wort etc. sagt und Kessler die Laute macht, muss ein Schnaps getrunken werden. Das wird auf jeden Fall, egal bei welcher Folge, in einem amtlichen Besäufnis enden.
Also wir müssen nicht trinken, sondern die Zuhörer müssen trinken.
Ja, natürlich. Ja, wir trinken ja sowieso schon.
Ich trinke nur gutes deutsches Wasser gerade eben.
Ich bin heute auf Kaffee.
Es hat ja auch draußen gerade gefühlte 36 Grad.
Kein Ventilator. Dö. Ja, unser
Kennst
Trinkspiel.
Kennst du den Song?
Ja, ich war ja auch mal, hab ja auch mal das Radio angemacht versehentlich.
Von wem ist denn der überhaupt? Ich dachte, das ist Bibi und Tina oder so.
Nein, das ist von...
Nicht MC Fitti, ist was anderes.
Was, ich und ich? Nein. Aber
36
dem...
Grad und es wird nicht heißer. Mach
es
den Beat
noch heißer
wieder
sogar.
Leiser. Ist es das?
Das ist das. Das ist von... Ist es ich und ich? Ist es irgendwas so aus der Preisklasse?
So, liebe Zuhörer, es tut mir leid, das ist der erste Song der Playlist.
Ach, herrje.
Weil Herr Kessler drauf kam. 36
Grad. Nicht zu sagen,
etc.
Was man ja auch sagen muss, ich kann ja nicht nur hier sitzen und nichts sagen, während du vor dich.
Aber blöd ist ja,
dass wir jetzt akustisch dir zustimmen.
Aber blöd ist ja auch, dass wir darauf hingewiesen worden sind. Jetzt sage ich wahrscheinlich des Öfteren etc.
Nur damit die Leute saufen. Aber es ist gut, dann schlafen sie vorm Podcast-Gerät ein und hören die Episode auch bis zum Ende und können vorher nicht abschalten.
Zum Thema
Saufen. Das ist unser geheimer Plan.
Zum Schluss nochmal, oder?
Naja, oder jetzt?
Wie jetzt?
Naja, jetzt.
Okay, dann saufen wir halt jetzt. Also
das
wir saufen, wir reden halt jetzt über das Thema Saufen.
Oder halt auch nicht.
Oder halt
denn,
auch nicht.
Denn.
Also du säufst ja, ich sauf nicht.
Gary Holt von Exodus, ehemals Slayer, trinkt keinen Alkohol mehr.
Das hättest du jetzt anders irgendwie einleiten müssen. Ach. Was hat Zacke mit Gary Holt von Exodus gemeinsam? Ist es A, der Spitzname, B, das Alter, C, das Saufen? D, die Schuhgröße.
Ich möchte jemanden anrufen.
Ich nicht. Ja, Gary Holt, ich fand es auch spannend. Ich meine, ich habe ihn ja gar nicht so richtig als Säufer irgendwie mal wahrgenommen in seiner Karriere, als Hardcore-Säufer. Aber er hat jetzt wirklich groß announced bei seinen sechsstelligen Followern, dass er nicht mehr trinken wird. Die Party, er hat genug Party gemacht, aber ich meine, er macht natürlich weiter Musik etc. etc. Ich bin gespannt, ob das Einfluss haben wird auf sein Gitarrenspiel, auf sein Songwriting, auf irgendwie seine Stage-Appearance, irgendwie auf alles oder so. Keine Ahnung. Was glaubst du?
Ich glaube, er trinkt schon seit ein paar Jahren nicht mehr, oder? Hat er jetzt angefangen tatsächlich?
Ich weiß es nicht. Also manchmal ist es ja so, dass die Leute erstmal testen, ob sie es schaffen und dann sagen sie, hey, ich habe es geschafft. Und andere sagen, ey, ich trink auch nicht mehr seit gestern.
Ja, du hast recht, er schrieb in seinem Social-Media-Post tatsächlich, dass es Tag 1 für mich aufgeht.
Das letzte Jahr. Auf der Slayer-Tour hat er noch getrunken, das weiß ich.
Ja, ja.
Da stand ich neben ihm.
Er ist tatsächlich neu runter. Ob das was für ihn ändert oder in seiner Performance ändert, ich glaube es ja nicht, weil ich Gary Holt schon so einschätze, dass er auf der Bühne bestimmt nicht betrunken war, sondern da hochkonzentriert und nüchtern seine Show abreißt. Also von daher wird er wahrscheinlich eher noch aktiver, noch kreativer weiter vorangehen, aber es wird nichts an der Show ändern, schon gar nicht im negativen Sinne.
Das nee, weil er auch einer der coolsten ist. Du hast mir gerade mein Star-Room-Momenten kaputt gemacht. Ich habe gesagt, ich habe auf der letzten Tour neben ihm gestanden.
Oh, zwar, erzähl davon, wie ist das passiert?
Ja, wie? Ich habe halt Backstage guten Tag gesagt. Wie man das so macht als Chefredakteur vom deutschen
Wie man das so macht, ja, das ist doch mal spannend.
Genau, und da hat er Bier getrunken. Er ist super. Also sie sind alle super. Kerry King macht immer einen auf böse, aber der ist ja gar nicht so böse, wie er tut. Und Tom macht auch, also wenn Tom schlecht drauf ist, dann ist er schlecht drauf, aber meistens ist er wirklich gut drauf und sehr freundlich. Also sehr freundlich, sehr sympathisch und sehr gastfreundlich auch.
Das ist schön.
Wenn man sich schon kennt.
Und wenn man der Chefredakteur des Metal Hammer ist vielleicht.
Nee, ich glaube, das hat damit gar nichts zu tun.
Nein, das stimmt. Nein, das glaube ich auch nicht. Sind ja auch professionell und auch schon nicht mehr die ganz jungen Wilden, sondern wissen, wie man sich benimmt, auch jetzt, Backstage.
So, jetzt haben wir einen meiner wenigen Star-Ruben-Momente abgehakt. Zum nächsten Thema.
Was fallen dir denn noch für Metal-Helden ein, die dem Alkohol abgeschworen haben und was ihnen vielleicht auch besser getan hat?
Ja, lustigerweise auch Thrash Metal, Adam Duce, habe ich auch, also Ex-Machine-Head, habe ich auch lang mit ihm, als er, lass mich jetzt nicht lügen, 2003 ungefähr hat er aufgehört zu trinken, 2003, würde ich sagen, hat er aufgehört und das war wirklich nicht einfach für ihn, weil er hat wirklich hardcore viel getrunken. Er hat dann aufgehört und war dann so ein bisschen bei der Backstage-Party immer so der Einzige, der halt nicht getrunken hat, während alle sich haben voll gelötet.
Das ist schwierig.
Aber er hat das durchgezogen und er hat es echt gut hingekriegt. Er hat dann so seinen Ersatz, er hat ja viel Sport gemacht auch dann und das war so seine Ersatzbefriedigung, sage ich mal. Und er hat sich da durchgekämpft und das hat ihm wirklich gut getan.
Hat er aufhören müssen zu trinken aus gesundheitlichen Gründen oder hat er einfach keinen Bock mehr drauf, immer verkatert aufzuwachen?
Ich glaube, sein Willen war einfach groß genug, dass er einfach keinen Bock mehr hatte zu trinken.
Das ist krass.
Ich weiß nicht, ob er Angst hatte, irgendwie, dass es körperliche Schäden mit sich bringen könnte, wenn er so viel trinkt, aber er hatte einfach, die Abhängigkeit war ihm einfach zu viel.
Es ist gut und wichtig, wenn sowas früh auffällt und man aus eigenem Antrieb dann sagen kann, so jetzt reicht es mal, bevor es zu schlimm wird. Das schaffen
genau, wir
wenigstens.
Wir möchten an dieser Stelle auch nochmal festhalten, dass wir Alkohol und Drogen in diesem Podcast nicht zelebrieren wollen und auch nicht bejubeln wollen, sondern dass wir, dass es unsere Pflicht ist, auch so ein bisschen darüber zu reden und aufzuklären. Und sollte jemand von euch da draußen ein ernsthaftes ernsthaft das Gefühl haben, dass er ein Problem hat mit Alkohol, Drogen etc., dann sucht euch professionelle Hilfe. Das wollen wir an dieser Stelle nochmal festhalten, dass wir hier nicht die große Partyfraktion sind, die euch dazu aufrufen, jeden Tag einen Kasten Bier zu saufen. Selbst wenn wir eventuell ein Trinkspiel zum Trinkspiel animieren könnten, weil wir etc. sagen oder... Also, wie gesagt, wir wollen das nicht zelebrieren, sondern wir wollen einfach euch darüber informieren, darüber reden. Und wir freuen uns auch drauf, wenn ihr eine Meinung habt und die uns irgendwie kundtut, dann werden wir das auch in diesem Podcast nochmal thematisieren.
Das ist wahr und richtig. Und wenn jemand aus eigenem Antrieb sagt, er möchte nicht mehr trinken, wie Adam Duce und trotzdem noch auf Tour ist mit Leuten, die saufen und wo jeden Tag getrunken wird und das trotzdem so durchziehen kann, großen Respekt dafür, weil das ist ja oft das Schlimme, wenn man nüchtern unter Betrunkenen steht und alle um einen herum immer dümmer werden, dann trinkt man halt mal mit, um da irgendwie Schritt zu halten. Es ist aber auf jeden Fall eine gute, wichtige, richtige Entscheidung. Und wie gesagt, auch toll, dass es von sich selbst ausgeschafft hat. Ein James Hetfield musste ja wiederholt in Therapie und auf Entzug, was auch wichtig und richtig ist, wenn man es selbst nicht schafft und die Möglichkeit hat, sollte man sie ergreifen, sich da professionelle Hilfe zu holen, auf jeden Fall.
Und da musst du auch überlegen, ich meine, wie groß auch der Druck auf Tour ist, wenn du umgeben bist von Leuten, die halt trinken. Und ich sag jetzt mal, im Falle von James Hetfield kann man das ja arrangieren, dass James, weil er einen eigenen Personal Manager hat und noch einen Tourmanager, man kann das arrangieren, dass er auf der ganzen Tour in keinster Weise mit Alkohol in Kontakt kommt. Kann man arrangieren, weil er kann eigene Räume bekommen, er kann sogar im eigenen Bus fahren, wenn er das möchte, etc., etc. Also aber andere Bands, die kleiner sind, die das nicht zeitlich, finanziell, manpowermäßig stemmen können, die können das nicht gewährleisten, dass die gar nicht mit Alkohol in Kontakt kommen. Ja. Dann treffen sie Fans, dann sind sie an der Bar, dann sind sie im Konzert. Ich meine, selbst es reichen dir Fans in der ersten Reihe ab und zu das Bier auf die Bühne. Und naja, ich meine, das ist ja auch, weißt du, das, manche im Affekt, dann greifst du zu. Das ist wirklich der Druck, nicht trinken zu wollen, zu müssen, zu können auf Tour, ist enorm. Du musst es... Ja, du musst dir diesen Willen immer wieder bei dir selbst, glaube ich, durchsetzen, bis es sich so automatisiert, dass du sagst, interessiert mir alles gar nicht. Und ich trinke lieber Wasser, Softdrinks oder was auch immer, worauf du Bock hast, aber kein Alkohol. Ja. Dennoch, Vorzeigetrinker schlechthin, Lemmy natürlich, den müssen wir an dieser Stelle nennen. Lemmy hat immer getrunken, also gefühlt immer getrunken und hat das auch, aber es hat nie seine Performance drunter gelitten. Er hat das wirklich gut einpegeln können bis ins hohe Alter. Ich sage sogar bis zu seinem traurigen Tod hat er es geschafft, immer ganz entspannt zu trinken. Und dann war er ja, was wir ja alle wissen, er hatte ja Diabetes. Das richtig, wissen wir ja.
Richtig.
Genau. Und dann haben sie auf Tour ja versucht, weil er trinkt ja am liebsten Whisky-Cola. Dann haben sie die Anekdote muss ich erzählen. Dann haben sie auf Tour die Cola geöffnet, rauf weggeschüttet und Cola Light reingeschüttet, weil die nicht so viel Zucker hat. Aber er hat es natürlich gemerkt. Er ist ja nicht blöd.
Ja, schmeckt ja auch anders, klar.
Ja, aber sie haben alles versucht, um ihm irgendwie trotz seinem Spaß daran zu trinken, ihm irgendwie und dann auch noch mit der Krankheit ihm irgendwie auf dem Weg zu helfen, ohne ihn so groß zu beeinträchtigen, wenn man das so richtig rüberbringen kann. Aber Lemmy war so schlau und ist hinter alles gekommen und hat alles sofort gemerkt. Und das war ein ziemlich lustiger Moment. Weil ich war ja mal. Hier, pass auf, jetzt kommt der
Star-Moment. Ja, bitte.
Ich war mal 13 Tage mit Motorhead auf Tour und zwar mit einer der Vorband als Tourmanager. Und also Grant Magus war die Vorband, Doro war die zweite Vorband und ich war der Tourmanager von Grant Magus und wir haben in 13 Tagen 9 Shows in Deutschland gespielt im Vorprogramm von Motorhead. Erzähle ich vielleicht an anderer Stelle mal mehr von, was war einfach eine unvergessliche Zeit, das war 2010, unvergesslichste Zeit für alle, für die komplette, also für Grant Magus, für die ganze Band, für unser ganzes Team, für den Soundmann, für die Backliner, für den Busfahrer und für mich persönlich auch, weil es einfach, wir sind angekommen, hatten Angst, wir sind nach Hause gefahren und waren die glücklichsten Menschen der Welt.
Das glaube ich, mit Motorhead auf Tour sein ist auf jeden Fall was für die meisten Menschen, glaube ich, ein Traum wäre, gewesen wäre.
Ja, ich meine,
Theorieübergreifend
dazu
mal.
kam ja noch die
Das ist schon
Arbeit. Du
Wahnsinn.
musstest ja, wir haben ja auch
Klar, es
gearbeitet
war.
dann, ne?
Na klar.
Und es war aber einfach auch so, es war einfach nur geil. Also wir haben 13 Tage lang nur gefeiert.
Das ist das für die Memoiren. Und klar, der trinkende Lemmy, das gehört zusammen. Es hieß von ihm, glaube ich, auch, dass er gar nicht aufhören darf zu trinken, weil es sonst nicht mehr funktionieren würde, weil sonst irgendwie der ganze Kreislauf zusammenbricht. In Wahrheit, wenn man jetzt so Spielverderber spielen wollte, war er halt ein funktionierender Alkoholiker, der sich auf das Level einfach eingepegelt hat. So,
Ja, war das nicht auch das Problem von Amy Winehouse?
ja,
Die hat doch aufgehört
wahrscheinlich.
zu trinken und plötzlich dann gab es doch so mehrfach multiples Organversagen, nicht wahr?
Ja, war das so? Das weiß ich nicht.
Ja, ich meine
Also,
schon.
in Wahrheit ist es natürlich übel. Trotzdem, Lemmy war Kult und wurde dafür gefeiert und wird dafür gefeiert und alles wunderbar. Aber wenn man, ich weiß nicht, gesundheitspolitischer Sprecher wäre, müsste man sagen, dass nicht gut, dass es so weit kommen durfte, tatsächlich. Trotzdem, es gibt genug Künstler, Musiker, Rocker, die durch ihren Alkoholkonsum ja auch einen gewissen Kult aufgebaut haben. Man denke an Wölfi von den Kassierern, von dem ich immer den Eindruck habe, er trinkt sich runter auf das Niveau der anderen, weil er so viel schlauer ist als die meisten Menschen um ihn herum, glaube ich einfach. Ist ja
Also
auch ein.
er trinkt schon gerne und viel und aber mit Vorliebe auch immer nur Bier. Also Schnaps trinken habe ich Wölfi noch nie gesehen.
Das glaube ich auch echt nochmal gefährlicher, weil das halt einfach nochmal viel brutaler und schneller reinhaut. Und da dieses Gemütliche fehlt. So beim Bier trinkst du halt irgendwie langsam vor dich hin und trinkst eins, zwei, drei und wirst währenddessen immer so ein bisschen betüdelter, so alles nett. Schnaps hau dich halt einfach weg. Das ist
Ja,
halt.
beim Schnaps ist erst gemütlich und nach einer halben Stunde ungemütlich.
Richtig.
Und es macht dich plötzlich aggressiv, weil du dann so voll bist mit Hardcore-Schnappes, das ist Kacke.
Ja, scheinbar.
Alohol macht Alohol. Nicht vergessen.
Auch fehlt mir gerade noch ein Abaf, der ja auch schon mehrfach auf Entzug
Oh.
war. Ich weiß nicht, ob es nur Alkohol ist. Ich glaube, möchte ich jetzt unterstellen, dass es nur Alkohol ist. Der vor 2, 3 Jahren noch auf irgendeinem Festival betrunken über die Wiese gerannt ist mit der Gitarre in der Hand und dann sein Crab-Walk machen wollte, umgefallen ist und runtergekullert. Es ist natürlich wunderbar lustig und zum Teil guckte man sich Abbas-Shows bestimmt auch an, wegen, ah, was macht er heute wieder Lustiges. Aber es ist halt auch übel und gefährlich.
Ja, oder zum Beispiel auch unser sehr guter Bekannter Michael Stanne von Dark Tranquillity
Oh ja.
mag man auf der Bühne gar nicht so denken, aber er trinkt auch, zumindest tra ich, aktuell kann ich es nicht sagen, er trank. Bis auf, ja doch, er trinkt, glaube ich, immer noch. Er trank immer sehr viel, vor allem dann auch nach der Show. Und beim Summer Breeze haben wir ihn dann auch schon mal, ärztlichen Beistand gerufen, weil wir
Oh.
einfach so ein bisschen Angst hatten, dass es ihm nicht mehr so richtig gut geht. Ja,
So
das war
schlimm.
so. Da war das Summer Breeze noch in Abtsgmünd, ja. Da hat dann
Ach, krass, okay.
der Festivalarzt sich den Michael mal angeschaut und das Problem war dann auch, dass er gar nicht mehr wusste, wo er hin musste, in welches Hotel er musste und wir auch keine Verantwortlichen mehr
Oh
fanden und so weiter. Also das ist, ja, das ist dann, ich meine, aber klar, das kann ich auch verstehen. Du bist halt Musiker auf dem Festival, hast gerade eine mega geile Show gespielt, trinkst mit Fans, trinkst mit deiner Band und da macht's Klick, hast nichts gegessen, weg bist du.
ja,
Passiert.
klar. Ja. Den haben wir witzigerweise auch mal aufgegabelt am Summer Breeze auf dem neuen Gelände. Und zwar war die Metal Hammer Crew gerade auf dem Weg ins Hotel zurück und fuhr da hinter der Bühne entlang. Da tanzte ein fröhlicher, rothaariger Schwede über die Straße, der auch nicht wusste, wohin sollte. Den haben wir dann eingepackt und mit in die Stadt genommen, damit er nicht auf dem Gelände irgendwo verloren geht. Aber er war auch komplett lost und komplett drüber, aber gut drauf dabei. Also er ist halt ein Partytrinker und dieses Partytrinken auf Festivals ist ja auch nochmal was anderes als ja, dauerblau sein, aus Langeweile trinken, im Tubus vielleicht alleine vor sich hin trinken oder mit Schnaps voll machen. Gerade auf Festivals und Open Airs schmeckt es halt auch nochmal besser. Und wie gesagt, das gesellige Trinken mit Fans, Trinken mit Bandkollegen, mit Leuten aus dem Business. Und ich weiß nicht, ob das stimmt, glaube ich, vor Jahren mal gelesen zu haben. Bei lauter Musik oder überhaupt Krach um einen herum schmeckt Alkohol süßer und darum besser und darum trinkt man irgendwie auf Konzerten noch schneller und mehr und lieber als normalerweise. Ich glaube,
Ja,
das mal gelesen zu haben.
Vielleicht liegt es auch an der Hitze, die einfach herrscht beim Konzert. Also wenn du in der Halle bist, ist es halt sauwarm, dann hast du Durst und dann trinkst du immer mehr, um die Flüssigkeit, den Haushalt irgendwie zu regulieren. Und ich sag mal so, Bier, das schüttest du dann einfach nicht rein und hast dann schon wieder Durst aufs nächste Bier.
Ja, schon.
So kenne ich das.
So noch. Ja. Beim Trinken zu Hause nicht, da trinkt man mal eins zum Feierabend und da reicht's auch, aber auf Konzerten, da ist das erste Bier immer schnell weg oder abgestanden und das nächste muss her. Klar. Und was, glaube ich, auch noch ein Faktor ist, gerade auf Konzerten, wo du vielleicht aus dem Büro kommst, noch irgendwie dich vorher mit dem Chef zoffen musstest oder mit dämlichen Kollegen und ja, jetzt, ich spreche jetzt nicht von konkreten Erlebnissen, die ich erlebt hätte, sondern so ganz grundsätzlich. Du musst auf jeden Fall irgendwie innerhalb von einer halben Stunde, Stunde, während die Vorbands spielen, schnell in Stimmung kommen, um irgendwie deine Lieblingsband, die da auf der Bühne steht, abzufeiern. War es gerade noch im Büro? Und da hilft Alkohol halt auch, einfach den Bullshit, der noch vor 2 Stunden war, zu vergessen, in Stimmung zu kommen, locker zu werden. Das hilft halt. Und es ist auch total okay, wenn man das kontrollieren kann und wenn man sagt so, ich habe heute mal Trinktag, trinke heute 4, 5 oder auch 6, 7, je nachdem, was für ein Konzert es ist. Weiß aber noch, wie ich nach Hause komme, weiß, dass ich morgen aus dem Bett komme oder wann ich morgen aus dem Bett kommen muss und trinke die nächsten 3, 4 Tage halt dafür auch nichts. Das ist, glaube ich, alles völlig in Ordnung. So wichtig ist halt wirklich, die Kontrolle nicht zu verlieren und nicht aus Langeweile oder weil man glaubt, man muss jetzt trinken, um irgendwie sich vor anderen beweisen zu müssen, sich voll zu machen.
Wir könnten vielleicht mal beim Podcast darüber sprechen, was für schlechte Bierqualität es in den verschiedensten Locations gibt.
Oh, das können wir tun. Da gibt es tatsächlich.
Oder auch auf den Festivals. Dann werden wir wahrscheinlich wieder nirgendwo rein dürfen mehr danach, aber.
Oder wir verbessern etwas, weil alle sich denken so, oh, unser Bier ist schlecht, das wussten wir gar nicht. Das tauschen wir besser mal aus. Ja, da auf Festivals weiß ich gar nicht. Da habe ich in den letzten Jahren, glaube ich, da gab es so einen Qualitätsboost.
Da gibt es ja auch mittlerweile verschiedene Biere, muss man auch dazu sagen. Es gibt ja immer dann auch nicht oft, nur ja, eins, sondern verschiedene, aber in so festgelegten Locations wie zum Beispiel. Number One in meiner List, irgendwie Olympiahalle München. Mhm. Puh, Löwenbräu, halb warm aus dem Plastikbecher. Da brauchst du eigentlich einen Waffenschein für.
Ja, gerade diese großen Locations sind natürlich fies, weil die auch teuer versponsert sind und dann irgendwie die Plörre ausschenken müssen für, keine Ahnung, 10 Euro für 0,4 wahrscheinlich auch noch.
Nee, ich glaube 5 Euro. Ich glaube 0,1, 1 Euro. Würde ich schon sagen. Oder 1,20, 0,1, irgendwie sowas.
Ja, was ja in Wahrheit schon fast Oktoberfestpreise sind, aber man zahlt es halt heutzutage.
Ja, ja, definitiv. Und dann ist auch nicht voll geschenkt. Und auch nicht eiskalt.
Aber es gibt dann halt auch irgendwie Locations und Festivals, die machen es halt gut. In Berlin gibt es die Zukunft am Ostkreuz. Die haben auch so von Kleinstbrauereien was im Angebot. In Sachen Festivals, das Summer Breeze, die, glaube ich, seit ein paar Jahren Mönchshof ausschenken. Was auch eine tolle Sache ist und hat nicht das große Industriebier, das es überall gibt. Ja, darüber können wir uns mal Gedanken machen und zum großen Biertest aufrufen.
Ah, jetzt geht's doch wieder ums Saufen.
Jetzt geht's doch wieder ums Saufen, scheiße.
Leute, naja. Da draußen trinkt bewusst, trinkt bewusst bis zur Bewusstlosigkeit.
Auch wenn Zacke immer etc. sagt.
Etc.
Haltet euch zurück. Es gibt ja auch leckere alkoholfreie Alternativen.
Ja, dabei. Es gibt auch, da sprechen wir es nicht mehr, es gibt leckere Veröffentlichungen des heutigen Tages.
Es gibt leckere Veröffentlichungen.
25. Juni 2021, 16. Folge Metal Hammer, Maximum Metal, Metal Hammer Podcast. Alle vorgestellten Bands werdet ihr auf unserer Spotify-Playlist Remember Where You Heard It First, Maximum Metal, Metal Hammer Podcast Playlist zu hören bekommen, mindestens mit einem Song. Und dieses Mal dabei sein wird auch dieser Lieblingssong von Lena Meyer-Kessler, 36 Grad und die Kassierer mit Das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist.
Wenn das Bier alle ist, sehr schön. Das unterstütze ich, beides. Beides erscheint aber gar nicht heute. Heute hingegen erscheint das neue Album von Amen Ra mit dem Titel The Dawn.
Amen Ra, Amen Ra, Amen Ray. Duray. The Dawn. Was heißt nochmal The Dawn? Jetzt sag nicht der Dorn.
Ich glaube aber, das ist so.
Das ist ich war mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ist es das erste Mal, dass sie ein Album nicht englischsprachig machen? Oder ist es. Es ist nicht englischsprachig, ne?
Nein, das ist Dings, wo kommen Sie denn her? Aus Flandern. Also
aus Belgien.
Belgisch sein, oder? Wahrscheinlich. Da das Cover aber auch so eine Art Dornenkrone zeigt, wird es wahrscheinlich wirklich der Dorn heißen, oder?
Oder die Dornenkrone.
Oder das, sowas in der Richtung. Du bist Fan, glaube ich. Daher musst du sowas wissen.
Ich kann auch nicht alles wissen.
Aber so. Fast.
Während ich neben Gary Holt stehe, kann ich über sowas nicht nachdenken.
Oder mit Lemmy im Tour sitzt.
Ja. Also Amon-Ra, kennengelernt, glaube ich, übers Roadburn, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Haben sich auch so komplett alle Roadburn-Gänger erspielt mit dem, was sie da machen. Grob kategorisiert nach wie vor Post-Metal, aber es ist wirklich, also es ist eine, naja, es ist ja schon ein bisschen so ein Kollektiv an Band. Mhm. Es ist nicht nur eine Band, die haben halt auch, dadurch, dass sie viel über die Church of Ra inhaltlich, sag ich mal, machen, haben sie einen großen, so einen kultigen Kreis um sich, machen ganz tolle Alben, sind auch, also für mich so als Post-Metal-Band so ein Sammlerobjekt, also die machen tolle Sachen, wo man halt auch tolle Sachen sammeln kann, was man irgendwie gut findet. Also es ist einfach eine unfassbar gute Band aus dem Bereich und von den neueren Bands wahrscheinlich sogar die beste, die halt so ein dichtes Soundgewölbe anbieten, zwischen mal ganz stille Momente haben, dann wieder ganz laut und hart werden, Sprechgesang, Geschrei, so ein bisschen Roses schwingt immer mit. Und ich habe das Gefühl, dass es für jeden Song, den sie machen, es ist wie so eine Stufe in so einer endlos langen Treppe. Sie gehen immer ein Stückchen weiter nach oben. Und auch jetzt mit den Songs in der, ich sage jetzt mal, Muttersprache, ist es ja schon gewöhnungsbedürftig für uns, die es nicht richtig verstehen. Du weißt ja noch nicht mal, was The Dorn heißt. Aber trotzdem finde ich das mega spannend. Also ich tue mich halt immer schwer damit, wenn ich so gar nichts richtig verstehe. Da verstehe ich also so ein bisschen. Aber einfach, ja, tolle Band. Respekt für das, was sie tun. Respekt für das, was sie auch live können. Von akustisch bis extrem, alles am Start.
Ja, dazu kann ich gar nicht mehr so viel beitragen. Meine Musik ist es nicht tatsächlich. Ich kann mir super vorstellen, dass das live und am Roadburn super knallt und man sich da toll reingehen lassen kann. Diese Dynamik aus ganz leise und irgendwie am Limit bis alles verzerrt ist, ist auch stark, hat auch schöne Momente und tolle Melodien mal zwischendurch. Es ist einfach nicht meins. Ich komme da nicht rein. Aber
ja, du stehst mehr auf Beartooth, die jetzt als nächstes kommen.
Das ist teilweise sogar richtig. Ich muss sogar zugeben, im Soundcheck hatte ich 4 Punkte gegeben, so jetzt beim nochmaligen Reinhören mit ein paar Wochen Abstand. Das war wahrscheinlich so zu wenig, muss ich zugeben. So 4,5 hätte man da geben können. Es ist echt gut gemachter Metalcore, der aber nicht so dieses Metalcore-Abziehbild hundertprozentig erfüllt. Also sie haben immer was Eigenes. Sie haben emotionale, packende, hittige Refrains, sie haben harte Strophen. Diese Mischung haben alle Metalcore-Bands, ja, aber es ist dabei nicht so weinerlich, wie Metalcore-Bands oft sind. Und gleichzeitig, wenn sie ballern, ballern sie richtig, haben dabei aber einen guten Groove, irgendwie einen einzigartigen Charme. Ich glaube, es ist eine der hoffnungsvollsten Metalcore-Bands, die in den letzten Jahren dazu kamen. Es ist ihr 4. Album, sie sind echt gut gewachsen auch in der Zeit. Bisschen jenseits meines Radars, muss ich zugeben. Erst mit dem letzten Album habe ich sie, glaube ich, so bewusst wahrgenommen. Obwohl sie viel getourt sind, auch ein eigenes Festival hier hatten, am Full Force auch gespielt haben. Sie sind noch keine Parkway Drive, aber könnten auf dem Weg dahin sein.
Ja.
Ja, so. Das Album heißt übrigens Below. So.
Ich frage mich, ob... Hat Below was mit dem... Also ich kann alles verstehen, was du gesagt hast. Was ich auch lustigerweise beobachtet habe, ist, dass in den letzten Jahren mir jeder versucht zu erklären, dass sie das nächste große Ding sind. Mhm. Die ich glaube, die Fans und das Publikum beim Bethel Force haben sie in ihr Herz geschlossen. Mhm. Da sind sie, glaube ich, also ich das, da sind sie, glaube ich, auch das nächste große Ding. Die haben sich schon entwickelt. Ich finde, sie machen jetzt nichts groß anders als andere Metalcore-Bands. Für mich ist das extrem glatt poliert. Dann die emotionalen Parts, ja. Werbung an, immer noch auf Red Bull Records, ist das richtig? Werbung aus?
Ich glaube ja.
Ich wusste nicht, dass dieses Label überhaupt noch existiert. Also was?
Die machen auch nicht so viel. Weiß nicht.
Was soll das?
Das frage ich mich auch.
Siehst du? und ansonsten, ja, eine völlig qualitativ okaye Metalcore-Band aus den USA. Punkt.
Ja, das kann man doch so stehen lassen.
Auf jeden Fall.
In den USA bleiben und zu Buckcherry übergehen, deren neues Album Hellbound heute erscheint. Und und das geht mir tatsächlich dagegen sehr am Hintern vorbei, muss ich zugeben.
Eine der belanglosesten Glam-Bands, die ich jemals gehört habe, mit einem der arrogantesten Sänger, mit dem ich jemals sprechen durfte.
Ist das so schlimm, ja? Er wirkt immer so, wenn man ihn sieht, liest, hört.
Nee, aber Katastrophe. Josh Todd war total unfreundlich. Hat vielleicht auch einen scheiß Tag gehabt, aber muss sich da nicht so blöd verhalten, wenn er Termine hat. Und ich meine, die Band hat sich beim gemeinsamen Tätowierer kennengelernt. So, cool. Das lasse ich jetzt mal so offen stehen.
Ja.
Also cool. Buckcherry, Hell, wie heißt das Album? Hellbound.
Hellbound.
Ne? Hellbound, müsst ihr nicht anhören.
Ja, kann nachmittags in Wacken auf einer Nebenbühne versendet werden. Tut er aber nicht könnte weh.
Nee, aber wieso? Wenn nachmittags in Wacken ein Slot frei wäre, könnte auch zum Beispiel die nächste Band da spielen.
Fractal
Universe aus Frankreich.
Genau, mit dem etwas komplizierten Album The Impassable Horizon.
Impossible, oder?
Ich glaube Impassible wie unpassierbar, oder?
Nee, echt? Impassible?
Ist das ein Schreibfehler meinerseits? Gucken wir doch mal den aktuellen Metal Hammer, was sie da geschrieben haben. Muss dann auch nicht stimmen, aber...
Ich lese kein Metal Hammer.
Was liest du denn? Du liest mit metalhammer.de.
Was lese ich?
metalhammer.de.
Nee, ich höre nur die Metal Hammer Podcast Playlist. Maximum so. Metal, Remember Where You Heard It First. Und wie heißt es?
The Impassable Horizon, sagen auch die Kollegen.
Ja, ist
der unpassierbare Horizont.
Welche Kollegen? Wir haben keine Kollegen.
Ist das so?
Mhm.
Das ist aber traurig.
Fractal Universe. Ich habe 5 Punkte gegeben. The Impassable Horizon, du hast recht.
Siehst du mal.
Ja, passt super.
Manchmal auch ich.
Das hast du absichtlich gemacht, dass du es falsch auf die Liste geschrieben hast, damit ich hier einen Fehler mache.
Also in meiner Liste steht es richtig.
In meiner Hand abgeschriebenen Liste nicht.
Dann wissen wir ja, wo der Fehler ist. Progressiver Death Metal aus Frankreich, technisch, aber melodisch, Synthi-Flächen, auch mal ein Saxophon. Es klingt alles groß, düster, anspruchsvoll, irgendwie spacig. Obscura trifft Cynic, trifft Gojira. Oder? Was sagen Sie dazu?
Ich sage dazu, Meshuggah trifft Pink Floyd, trifft Gojira.
Schön. Das überschnitt sich ja teilweise.
Ja, ja, Gojira musste ich auch nennen, weil Frankreich. Und ja. Meshuggah, weil Urväter.
Mhm.
Sie versuchen es auch zu kopieren, aber niemand schafft es an Meshuggah heranzureichen.
Natürlich nicht.
Natürlich nicht. Aber Prog Death aus Frankreich, also technischer Prog Death aus Frankreich, da mag man eigentlich gar nicht zuhören, aber wirklich mega geil. Und wie du schon sagst, also diese Keyboardflächen, dann dieser Pink Floydsche Gesang streckenweise, das ist schon, und dann wieder so ein extremer Gesang dazu. Mhm. Das macht richtig Spaß zuzuhören, obwohl es technischer Prog Death ist, den man am liebsten, ich sag mal so, in der Live-Situation hören möchte.
In der Tat. Prog Death, der einen nicht ausschließt, sondern einnimmt. Und Platz 4 im Soundcheck, was für Prog Death ja auch eine ordentliche Leistung ist, hat also auch die Kollegen überzeugt.
Was? Prog Death aus Frankreich? Jetzt kommen die nächsten guten Bands, kommen alle aus Frankreich.
Das ist nicht richtig. Die nächste gute Band kommt aus Deutschland.
Oh, da habe ich aber diverse hier auf meiner Liste.
Auch wenn ich nicht weiß, wie man die ausspricht. Hira es. Ja. Das Album heißt Solitary. Es ist ein Debüt. Es ist aber, es sind keine unbekannten Musiker. Es ist Britta Goertz mit ehemaligen Mitgliedern von den aufgelösten Dawn of Disease. Tatsächlich klingt das jetzt auch wie Dawn of Disease mit Britta Goertz, was eine sehr gelungene Mischung ist. Cripper war immer guter, geradeaus Thrash, Critical Mass, wo Britta jetzt singt, ultra brutal. Jetzt mit dem Melodeath kann sie auch nochmal eine ganz andere Seite von sich zeigen. Es ist melodisch, dynamisch, hat so ein emotionales Auf und Ab. Klingt sehr skandinavisch, nach Dark Tranquillity, nach Insomnium. Sie growlt ultra tief.
Was singt sie in zwei Bands?
Ja, sie sind jetzt bei Critical Mass, wo sie so ultra-brutalen Death Metal macht. Okay. Genau. Cripper gibt es ja nicht mehr.
Das habe so selbst ich schon mitgeschnitten.
Ja, aber vielleicht nicht alle Leute da draußen. Aber ja, Cripper gibt es nicht mehr. Critical Mass ist sie jetzt dafür. Und eben auch bei Hiras mit den ehemaligen Dawn of Disease-Leuten. Und ein richtig, richtig gutes Debüt. Wer auf melodischen Death Metal steht, wird hier auf jeden Fall abgeholt. Würde fast sogar dieses zu meinem Album der Woche küren an der Stelle.
Ach, müssen wir ein Album der Woche küren?
Nö, manchmal mache ich das, wenn es mir spontan einfällt.
Dann mache ich das auch gleich. Das ist nämlich gleich haue ich dich in die Pfanne, etc. Aha. Und Hires, würde ich sagen, Solitary, ja, habe ich zu dem, was du sagst, nicht viel hinzuzufügen, bis auf meinen immer positiv gemeinten Spruch nach dem Debüt, da ist noch Luft nach oben.
Hoffentlich.
Und das meine ich positiv. Ich glaube, dass sie sich nach dem wirklich fulminanten, wirklich, welches ist das Wort, was der Zahn am meisten gesagt hat, wirklich, dass sie nach dem fulminanten Debüt sich noch steigern können. Bin ich mir, also jetzt reicht es aber, 36 Grad, bin ich hundertprozentig von überzeugt.
Sehr schön.
Das Schöne ist, dass es endlich mal wieder ein paar coole Bands aus Deutschland gibt.
In der Tat.
Ja.
Ja.
Nicht nur aus den USA, wo die nächste Band herkommt, wo ich jetzt mal sagen muss, alles, was der Typ nach Killswitch Engage gemacht hat, war für mich persönlich belanglos. Punkt. Du kannst mal erklären, um wen es geht.
Es geht um Howard Jones, den Interimssänger bei Killswitch Engage, mit jetzt bei Light the Torch. Davor hießen sie Devil You Know, glaube ich. Dann umbenannt in Light the Torch aus irgendeinem Grund. Schon das war kein cooler Move, irgendwie eine relativ frische Band umzubenennen, ist immer doof. War aber wohl nötig. Das neue Album heißt You Will Be the Death of Me. Es ist solide, melodische Metalcore. Killswitch Engage Fans mögen sich freuen. Auch mir ist es an der Stelle ziemlich wurscht. Einfach.
Es wird nur geheult auf dem Album. Das ist ja Wahnsinn. Und lustigerweise klingen einige Passagen, und das ist jetzt komplett wertfrei gemeint, wie Seal. Kennt ihr noch Seal, den Heidi Klum Seal?
Kiss from a Rose war das Superhit, oder?
Crazy. Ja, genau. Wie hieß das? Wie hieß der Song nochmal? Was hast du gesagt?
Kiss from a Rose?
Kiss from a Rose. Crazy. Es klingt streckenweise, klingt genau wie Seal auf Metal. Ich habe mir fast in die Hose gemacht, aber nur fast.
Ein schöner Vergleich. Seal konnte ja auch toll singen. Das kann Howard Jones auch. Seine Stimme ist immer noch super. Ich mag ihn, glaube ich, auch lieber als Jesse Leach, muss ich zugeben. Was, glaube ich, auch daran liegt, dass ich Killswitch einfach kennengelernt habe mit Howard Jones am Mikrofon.
Aber My Last Serenade ist von Jesse D. Leach.
Wahrscheinlich. Ich glaube. Weiß ich gar nicht.
Ja.
Ja, das ist so. Das ist natürlich eine Superhitter-Band, klar. Und ja, da und kam das, Killswitch
da geht ran nichts drüber hinaus.
Nein, das ist wahr. Trotzdem, Killswitch-Fans, die irgendwie hungern, könnten mit Light the Torch sich über eine Durststrecke retten oder einfach bis nächsten Monat warten, wenn das neue Album von Times of Grace, der gemeinsamen Band von Jesse Leach und Adam D. von Killswitch Engage, erscheint.
Ja, da bin ich auch mal gespannt. Also Light the Torch, ich habe Platz 11 bei uns im Soundcheck, ich habe 3,5 Punkte gegeben.
Ich glaube, ich und auch, du? Oder? 3,5, nee. 4.
Bist wieder aus der Reihe gesprungen. 4.
4, naja. Ja, es ist ja auch nicht schlecht. Es ist solide. Es ist auch durch Jesse Leach, nee, der andere, durch Howard Jones, zu gut, um 3,5 Punkte Durchschnitt zu sein. Es ist halt aber auch wurscht. Einfach. Lothar hat es in seinem Review aber gut festgehalten, ein paar gute Songs verstecken sich weiter hinten, ausgerechnet. Das Album geht langweiliger los, als es sich dann entwickelt, was auch nicht clever ist, leider.
Falscher ENA.
Ja. Oder einfach gemacht für den Spotify-Algorithmus, sodass es egal ist, was vorne steht. Wer weiß.
Den ich ja auch bis jetzt nicht verstanden habe. Also mir werden ja Sachen in meine diese Songs könnten dir gefallen, Thorsten, Playlist gespielt, wo ich mir denke, cool. Liegt vielleicht aber auch daran, dass ich nicht der Einzige bin, der Spotify nutzt. Egal, in der Familie. Egal. Kommen wir zur nächsten Band, wo meine Notizen enden. Deswegen musst du was dazu sagen.
das überrascht mich, weil ich dachte, diese Songs könnten dir gefallen. Pestilence mit dem Album Exitium wahrscheinlich.
Exitum, oder? Also mit einem V, ne?
Mit einem V, ja.
Exitum?
Ich habe hier Exitium sogar.
Wenn wir weiter so beschissen vorbereitet sind, hört keiner mehr den Podcast an.
Doch, weil die Leute es total lustig finden, wenn wir vor uns hin. Außerdem bist du beschissen vorbereitet. Meins stimmt natürlich wieder. Exitium. Exitium mit einem V statt einem U. Und einem I vor dem V.
Exitiven.
Ja, genau das. Pestilence, Procdeath, schon wieder im Gegensatz zu Fractal Universe, die wir gerade schon hatten, aber sehr oldschoolig.
Ja, voll.
Im Stil von Death, von Asphyx.
Richtig, richtig. Oldschool as fuck und einfach geil.
Brutal, aber das macht die kleinen morbiden Melodien, die sich darin verstecken, umso schöner.
Definitiv. Und du hast recht, ich hätte mir gar keine großen Notizen machen müssen, weil das hätte ich auch so wissen können. 5 Punkte habe ich nämlich gegeben.
Siehst du, dann ist es dir schon mal positiv aufgefallen, offenbar.
Das kann gut sein. Ich frage mich, was ist denn hier los eigentlich? Was ist in meinem Kopf los? Aber Pestilence muss man ja nicht viel drüber verlieren. Also gutes Album, Oldschool-Band. Ja, kann man jedem Oldschool-Fan nur ans Herz legen.
Absolut. Das neue Suidacre-Album Wolfbite kann man jedem Pagan-Metal-Fan, Melodic-Death-Metal-Fan zum Teil auch noch ans Herz legen. Sie haben sich diesmal einen modernen Produzenten geschnappt, der schon mit Marathonmann und Eskimo Callboy zusammengearbeitet hat. Das macht den Sound des Albums ein bisschen
zunächst
gefühlt unpassend so. Es braucht so ein bisschen, bis das im Kopf zusammengeht, so dieser Epic-Pagan-Metal. Und dieser ziemlich moderne Sound. Braucht eine kleine Gewöhnungsphase, wenn man die hinter sich hat, ist das schöne Melodic Death Metal mit Folk-Einflüssen auch nicht mehr so schräg, wie sie zuletzt unterwegs waren, Suidacre, die ein bisschen sehr weit sich in den Folk vorgewagt haben. Jetzt knallt es wieder mehr. Zum Teil vielleicht ein bisschen zu viel pro Song gewollt. Manchmal ist es, glaube ich, Sinn gemacht, wenn sie sich am Riemen gerissen hätten, sich mal auf die Melodien und den starken Refrain konzentriert hätten. So braucht es echt ein bisschen, bis man manchmal durchsteigt. Aber dennoch ein gutes, folkiges Melodic Death Metal Album und nach 25 Jahren immer noch eine Band, die Bock hat und die ihr noch neue Ideen liefert.
Genau, also man muss ihnen auch zugutehalten, dass sie nach so langer Zeit immer noch an sich selbst arbeiten und was verändern wollen und nicht so den typischen Weg gehen. Und deswegen, das, was du jetzt beschrieben hast, klar, das mag dann so ein bisschen aus dem Rahmen fallen, wenn man Suidacre kennt und mag, aber das macht es ja irgendwie auch spannend, finde ich. Und nach wie vor wirklich gute deutsche Band aus Hamburg, Wolfbite, das Album, kann ich jedem nur empfehlen, der Suidacre mag, hört, der melodischen Death Metal mag, der ein bisschen Pagan mag. Da habe ich auch immer gern live gesehen auf Festivals, muss ich ganz ehrlich. Also gute Band. Deswegen, auch Deutschland hat gute Bands.
In der Tat. Und noch ein Fun-Fact am Rande. Auf dem Album befindet sich ein Song, man schreibt ihn Faulat. Ausgesprochen wird es, glaube ich, Verlat, habe ich mir zumindest sagen lassen, von Matthew Greywolf. Denn Powerwolf haben einen Song gleichen Titels auf dem kommenden Album. Da Da kann man mal hören, wie das gleiche Thema komplett anders angefasst und umgesetzt wird. Das nur als Fun Fact am Rande.
Das könnte man auch mal erörtern. Es gibt ja diverse Themen von diversen Bands anders interpretiert. Kann man auch mal drüber sprechen.
Unsere tollen Ideen schreiben wir dir eigentlich auf? Nee, das fällt uns irgendwann ein und das brauchen.
Wie, das kann doch irgendwie auch mal jemand unten in die Kommentare schreiben. Unsere tollen Ideen, es werden ja immer mehr Ideen. Weil wir einfach die totalen Ideenbolzen sind.
Also die nächsten 66 Folgen des Podcasts sind auf jeden Fall gerettet.
Das auf jeden Fall. Wollen wir eigentlich noch über die nächste Woche sprechen oder nicht?
Sprechen wir
über die Liste. Die Liste endet ja hier.
Ein Album haben wir noch von heute, nämlich Soldiers of Light von Sky Eye aus Slowenien. Das zweite Album dieser klassischen Heavy-Metal-Band. Stand in der Liste. Ich habe es nicht nachträglich hinzugefügt. Dein Drucker hat es verschluckt wahrscheinlich.
Meine Liste endet hier.
Weil du alles ausdruckst. Dann erzähl ich kurz was darüber. Slowenische Band, zweites Album, klassischer Heavy Metal. Der Sänger wird gerne mal mit Bruce Dickinson verglichen und ja, Ähnlichkeiten sind vorhanden. Er schafft nicht ganz den Stimmumfang und auch nicht diesen Schalldruck, den ein Bruce Dickinson schafft, aber trotzdem, er klingt oft ähnlich, so wie die Band Iron Maiden ähnlich klingt. Hat mich oft erinnert so an die Phase Peace of Mind, bisschen No Prayer for the Dying. Priest ist auch drin, Saxon ist auch drin, also sehr klassischer New Wave of British Heavy Metal. Was dem Album so ein kleines bisschen fehlt, sind die ganz, ganz großen Ohrwürmer und Gänsehaut-Metal-Hymnen. Das haben sie zum Teil. King of the Skies ist so ein Superhit weit vorne am Album. Sie haben so ein schönes Epos, Brothers Under the Sun. Ein 14-Minüter namens Chernobyl, auch sehr stark. Echt gute, junge, klassische Metal-Band. Davon gibt es ja auch nicht mehr so viele dieser Tage. Eine Band, die man im Sky Eye behalten sollte.
Jetzt, wo du es sagst, ich erinnere mich entfernt daran. Aber ich habe es, glaube ich, gleich unter Ferner Liefen abgespeichert bei mir.
Das kann sein. Aber es ist
Du hast ja jetzt die slowenische Flagge hochgehalten.
Exakt. Slowenischer Metal for the win. An
der Stelle. Das ist doch toll. Mag ich mich jetzt etwas zurückhalten, bevor ich Quatsch erzähle, wie ich sonst schon zu allen anderen Alben Quatsch erzählt habe.
Aber zu den zwei Highlights, die wir uns aus nächster Woche rausgepickt haben, um sie heute schon vorzustellen, fällt dir doch bestimmt was Schönes ein.
Naja, ich habe ja noch, also da hast du ja was gestrichen, deswegen haue ich dich jetzt in die Pfanne, was ich ja nochmal hervorheben würde.
Tu das.
Das mache ich aber dann, wenn wir mit deinen beiden genannten Highlights fertig sind, dann werde ich mal mein Album der Woche nochmal nach vorne heben. Also egal. Lass uns doch mal anfangen mit Atargatis, At the Gates.
At the Gates, genau. The Nightmare of Being heißt das Album. Ein philosophischer Titel, ein philosophisches Album. Sehr experimentell, dystopisch, philosophisch. Es knallt immer noch in gewissen Momenten, aber ja, ist viel
schwieriger reinzukommen. Ja, total. Ist viel schwieriger reinzukommen als. Es ist jetzt kein Slaughter of the Soul, wenn man sich das auch wünschen mag, immer wieder aufs Neue. Aber es ist schwieriger reinzukommen. Dennoch, auch da zeigt die Band, dass sie Interesse am Fortschritt hat. Und das muss man einfach auch hier wirklich, da muss man applaudieren, dass die es versuchen und auch schaffen, den Hörer, sage ich mal, in neue ETG-Sphären zu führen. Das klingt jetzt auch total philosophisch. Aber also ich habe mir am Anfang, ich habe mir ein bisschen schwer getan, aber dann kommen natürlich auch typische At the Gates Gitarrenläufe. Tompa singt auch At the Gates typisch, wie man sich das vorstellt. Es ist auch At the Gates typisch schnell. Und melodisch sowieso. Aber wirklich. Hut ab, gutes Album. Also gefällt mir sehr gut. Haben sie an sich selbst gearbeitet und haben mit dem Album mal so eine kleine Neurichtung eingeschlagen, für mich persönlich.
Auf jeden Fall, ja. Und wie langweilig wäre ein zweites Slaughter of the Soul? Also wäre auch toll natürlich, aber trotzdem, die Weiterentwicklung ist sehr vorbildlich. Und wie du auch schon sagtest, man hat ja diese Momente, es klingt immer noch wie At the Gates. Aber es kommt dann halt auch das Saxophon, es kommen Spoken-Word-Teile, es kommen Kriegstrommeln und Orchester und Chöre. Der Song The Fall Into Time möchte ich da hervorheben, der diesen langsamen Aufbau hat, dann ein Death-Metal-Teil, dann wieder Zurückkehr zum Anfang, um dann in einem Jazz-Part zu enden. extrem abgefahren. Das ganze Album braucht auch echt 2 bis 3 Durchläufe, aber es lohnt sich. Ist richtig gut. Platz 2 bei uns im Soundcheck. Nur Halloween konnten da dann noch vorbeiziehen.
Happier with Halloween, Halloween, Halloween.
Was halt doch ein bisschen eingängiger ist.
Was?
Weil es halt doch ein bisschen eingängiger ist. Aber spannend ist Death Gates auf jeden Fall, hochwertig, und man hat lange seinen Spaß damit, wenn man mal drin ist.
Genau, zweites Album auf deiner Highlights-Liste für der nächsten Woche?
Ist auch nicht wirklich einfacher zugänglich, nämlich das die apokalyptische Reiteralbum The Divine Horseman. Ist ja kein klassisches Album, sondern sozusagen die Highlights eines stundenlangen Mitschnitts, als die Band sich 2 Tage lang im Proberaum eingesperrt hat zum Jammen. Das ist irgendwie so die destillierte Stunde oder 2 Stunden daraus. Extrem abgefahren, aber es spricht auch für die Band und für das Album, dass aus diesem total spontanen Jam sich dann doch Songs entwickelt haben, dass man die apokalyptischen Reiter raushört, dass da ja, wie viele Melodien und Instrumente und Ideen darin einfach verwurstet wurden. Und dass es meistens zumindest tatsächlich trotzdem hörbar ist und rockt, was einem da vorgesetzt wird. Aber kein Album zum Nebenbeihören auch.
Das wollte ich. Also es zeigt die komplette Verrücktheit, positive Verrücktheit dieser Band. Was ich einfach, also als Volk mal sagte, sie hätten sowas gemacht, dann habe ich gesagt, so ja, habe ich mir so gedacht, muss man das veröffentlichen? Ja, muss man, weil sie einfach damit zeigen können, wie kreativ sie sind. Also andere Bands können das vielleicht auch, aber da bin ich mir gar nicht sicher. So, weißt du, das, also verstehst du, was ich meine?
Glaube ich halt eben nicht, dass andere Bands das so können.
Vielleicht, ja, oder andere Bands meinen von sich das auch so zu können, aber das, genau, ja. Das, es, ja. Es muss schon wirklich, also erstens siehst du daran, wie gut diese Menschen, die in dieser Band spielen, aufeinander abgestimmt sind oder sich verstehen, sag ich mal. Ansonsten könnte man so etwas nicht schreiben, produzieren, zusammen jammen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das live reproduzierbar ist, aber das muss ja auch nicht sein.
Das muss auch nicht sein. Nein, das steht für sich und das nächste Album kommt dann ja bestimmt.
Davon gehe ich auch, dass die mit den aufgerissenen Wunden dieses Albums dann mit dem Balsam des nächsten Albums kommen und diese damit pflegen werden. Also alle Fans da draußen, seid beruhigt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ein weiteres Ostsüppchen gekocht wird im Namen der Reiter, was uns wieder sehr gut schmecken wird und von Anfang an reingeht, ohne auch nur die kleinste Magenstimmung. Für die kleinste Magenstimmung zu sorgen.
Aber an der rote Reiter ranzukommen, wird schwer, muss ich aus meiner Warte aus sagen. Das mochte ich nämlich sehr. Ich lasse mich aber gerne überraschen.
Ich lasse mich auch überraschen. Also noch, ich glaube, man kann man sich noch überraschen lassen im Zusammenhang mit den apokalyptischen Reitern? Ich glaube, ja.
Schön. Und jetzt überrasche mich mit deinem dritten Highlight nächste Woche. Ein paar Platten kommen ja noch mehr, aber ich dachte, wir beschränken uns auf 2. Aber bitte mach
mal. Ja, ich würde nochmal, um hier jetzt mal die Fahne hochzuhalten für eine weitere Hamburger Band, und zwar, ich schaue mir das seit Jahren an und sie sind auch nicht, was ihr jetzt sagen würdet, ist ja gar nicht Metal, was soll der Scheiß, der Gothic und so. Sie sind nicht 100% Metal, aber sie sind eine unfassbar gute Band mit einem tollen Konzept, mit tollen Songs, mit einem wirklich sehr guten Sänger, Chris Harms, Lord of the Lost, von denen spreche ich, aus Hamburg. Und sie haben im angegothen Metal-Bereich ganz, ganz weit die Nase vorn. Für mich persönlich, für eine deutsche Band, muss ich sagen, das, was sie da machen, ist, also dem zolle ich so viel Respekt. Ich finde das toll. Die haben mittlerweile auch viele Fans gefunden. Wenn ich mich recht erinnere, hatten sie letztens, glaube ich, so den Soundtrack zu einem Polizeiruf oder Tatort. Da waren die Songs nicht so, das war so, geht so. Aber, also in dem Kontext war das ein bisschen merkwürdig. Dennoch, live gut, auf Platte gut, opulent produziert, ein bisschen schwedisch hört sich es manchmal an. Es ist oftmals in vielen Momenten auch was fürs Herz, nicht unbedingt was für die Leber. Tolle Keyboard-Melodien, tolle Melodien überhaupt. Und ich würde mal sagen, das würde ich jetzt nicht unbedingt zu meinem Album der Woche machen, aber ein Megatipp aus dem Bereich, was selbst der Herr Zahn mag.
Und Chris Harms ist auf jeden Fall ja auch ein umtriebiger Typ, der schon in diversen Metal-Bands auch gefeatured hat und mit denen zusammengearbeitet hat.
CC Senior, so genau. Sieht's aus.
Von daher darf man das durchaus auch im Metal Hammer Podcast Maximum Metal mit erwähnen. So.
Genau, und zum jetzt kommen wir zum Ende.
Jetzt kommen wir zum Ende. Jetzt kommen wir zum Highlight.
Kommen wir schon zum Ende.
Ja.
Jetzt kommen wir zum zu welchem Highlight kommen wir?
Na, zu unserem Stargast der Woche, selbstverständlich.
Ach so, zum Stargast der Woche. Da haben wir ja schon von Anfang drüber geredet, aber ihr könnt wirklich drauf gespannt sein, auf das, was Thomas Jensen, der Vater 1 neben Holger Hübner, Vater 2 des Wacken Open Airs, des größten Metal-Festivals der Welt, was er zu den aktuellen Entwicklungen zu Bullhead City, was definitiv im September stattfinden wird, auf dem Gelände des Wacken, nicht unbedingt auf dem Hauptgelände, auf dem Gelände, also in Wacken, sage ich jetzt mal, was definitiv stattfinden wird. Es wird ein Live-Event dort oben geben. Er hat viel philosophiert über die Zeiten mit dem großen C davor. Er hat viel erzählt über das Business, wie es gelaufen ist, wie es läuft. Es wurde politisch und es gibt auch die ein oder andere Information zu Bullhead City, die vielleicht erst Anfang Juli bekannt wird. Deswegen auch in diesem Sinne, remember where you heard it first. Freut euch auf das Gespräch mit Thomas Jensen. Heute im Maximum Metal, Metal Hammer Podcast zu Gast ist Thomas Jensen, neben Holger Hübner, einer der Festivalgründer des glamourösen, des weltweit größten Heavy Metal Festivals, des Wacken Open Airs. Und es gab ja jetzt viel, also es ganze Zeit lang ist nichts passiert und jetzt passiert plötzlich alles auf einmal. Thomas, klar, hinter den Kulissen ist viel passiert, aber jetzt passiert plötzlich alles auf einmal und ihr habt das Wacken 21 verschoben und ihr habt ein neues Festival angekündigt. Jetzt musst du mir mal erklären, Trübsal, Vorfreude, was überwiegt da eigentlich und was ist eigentlich gerade los in deinem Kopf?
Ja, ich glaube, wie bei allen im Moment, geht alles durcheinander. Es ist, ich sag mal, die Tage und ja, das ganze Leben ist von sehr viel Unsicherheit, glaube ich, im Moment geprägt. Das geht, glaube ich, allen so. Und und wir haben natürlich versucht, so lange wie möglich noch an dem Plan festzuhalten, ein Wacken 21 stattfinden zu lassen, mussten uns dann ja eigentlich mit den Gegebenheiten, also wir haben sehr, sehr eng mit dem Land Schleswig-Holstein zusammengearbeitet, die haben ja auch, oder ein erklärter Wille ist, wieder Veranstaltungen stattfinden zu lassen, aber wenn man sich den Stufenplan des Landes Schleswig-Holstein anguckt, dann könnte man Anfang August mit 2.500 Leuten veranstalten. Das mag ja auch grundsätzlich in der Situation gut sein und das mag auch richtig sein, führt aber dazu, dass wir entschieden haben, also für uns stand eh die Maxime alle oder keiner. Wir wollen ja das Wacken vom Spirit her. Jeder soll kommen können, egal aus welchem Winkel der Erde, egal welche Hautfarbe, welche Religion, was weiß ich, geimpft oder nicht geimpft, vollkommen egal, alle sollen die Chance haben. Und das war eben Anfang August nicht mehr möglich. On top eben das, was wir natürlich auch als Agentur haben, Bands brauchen Planungssicherheit, man muss ein Routing festlegen und immer mehr Künstler haben gefragt, Mensch, können wir nicht auch 22 machen? Und ja, dann mussten wir schweren Herzens die Entscheidung treffen und für uns stand aber fest, Wenn wir nochmal nicht, ich versuche die Worte richtig zu finden, nicht am traditionellen Wochenende stattfinden können, dann muss es irgendwas mit Musik geben. Und eben nicht irgendeine Musik, logischerweise. Ich meine, wer weiß das besser als du. Hart, gitarrenorientiert, also Metal muss das sein. Und dafür kennt man uns. Aber uns war auch relativ schnell klar, wenn wir verlegen müssen, dann ist es auch per se nicht mehr das, was die Leute erwartet haben. Also wir werden nicht das Billing halten können, das liegt in der Natur der Sache, wenn man eine Veranstaltung verlegt und dann auch noch so kurzfristig. Das sind ja im Prinzip nur noch 3 Monate Organisationszeit. Man fängt eigentlich bei null an. On top haben wir natürlich die ganzen organisatorischen Bürden, sei es jetzt ein Hygienekonzept, ein Sicherheitskonzept, das, was man ohnehin für eine Großveranstaltung braucht, das muss alles jetzt nochmal gemacht werden. Und dann haben wir gesagt, das wird nicht das, was die Leute eigentlich vor fast 2 Jahren als Ticket gekauft haben. Also kommt auch nicht in Frage, die August-Veranstaltung in den September zu legen. Die Gedankenspiele waren ja auch da. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, rein Tisch. Das hat letztes Jahr auch gut funktioniert. Wir gehen total offen rein. Wir haben die besten Fans der Welt. Wir geben den Leuten wieder die Option, ihr Geld zurückzukriegen oder ihre Karte zu tauschen. Möglichst unkompliziert. Also das Team arbeitet jetzt dran. Sieht so aus, als wenn wir den Umtausch Anfang Juli auch durchziehen. Das hat letztes Jahr wunderbar geklappt. Da auch nochmal ein riesen Dank an die Fans. Dass die Fans uns damals schon so supportet haben, also da hoffen wir natürlich. Wir hoffen, dass bei unseren Fans nicht zu viele zu arg wirtschaftlich von der Krise gebeutelt sind, einen Job verloren haben oder sonstige Tragödien, vielleicht sogar geliebte Menschen verloren haben im Laufe der Pandemie. Und das normale Leben, also die normalen Tragödien, die sind ja auch weitergegangen. Das darf man ja nicht vergessen. Also es ist ja nicht das alles.
Geht weiter, klar.
Es ist ja nicht alles nur das C-Wort, mit dem wir uns beschäftigen, sondern alles andere. Weißt du auch, manchmal, also wir verlieren uns dann ja auch manchmal ein halbes, dreiviertel Jahr aus den Augen und dann trifft man sich in Wacken wieder. Und wenn man dann fragt, was passiert, ich habe noch mal ein Kind gekriegt oder ist es noch mal. Ja, also es sind ja manchmal wirklich, wirklich einschneidende Erlebnisse, die so in 12 Monaten einem widerfahren können oder auch eben schöne Sachen oder was weiß ich, eine Band hat einen Hit geschrieben, dann hat sich natürlich für die wahrscheinlich der Lauf der Welt an einigen Stellen geändert und das ist natürlich auch alles jetzt passiert. Wohingegen unsere, ich will nicht sagen, die Live-Musik hat schon sowas wie einen Stillstand gehabt. Na, jetzt fängt man wieder neu an. Also, um wieder darauf zurückzukommen, wir haben gesagt, es ist nicht das, was die Leute von uns gewohnt sind. Wir können wahrscheinlich auch gar nicht das bieten. Auf der anderen Seite, wer uns kennt, kennt auch unseren Anspruch. Also wir hassen es natürlich wie die Pest, uns selbst zu kopieren. Dann haben wir gesagt, wir wollen natürlich auch, das ist auch der Anspruch im Team, wir wollen natürlich auch was Geiles machen. Es muss natürlich auch auf was Innovatives sein. Ne? Wir wollen natürlich nicht, ich sage jetzt mal, wenn du aus der Kulinarik kommst, wir wollen jetzt ja nicht die Reste aufwärmen. Das ist ja. Ne? Also ich meine, gut, so ein Leftover-Essen kann auch gut spannend sein, aber du weißt, was ich meine. Also so, und jetzt
geht's. Ja, dafür steht er ja auch nicht. Also dafür steht ja nicht dafür. Er steht ja für Qualität und große Bands und dann, tolle Sachen.
Dann merken wir natürlich, also auch in der ganzen Szene alle, es ist ja es ist ja ein Kribbeln da, alle wollen. Ja? Ja. Du merkst, also so, deswegen haben wir ja auch, da kommen wir nachher drauf, ich hätte, als wir vor 4 bis 6 Wochen, als es deutlicher wurde, wir haben natürlich auch schon vorgearbeitet, so naiv sind wir natürlich auch nicht, aber dass dann doch schon so hochkarätige Bands sich so schnell entscheiden konnten, das ist ja auch, sag ich mal, nicht der normale Usus. Ja?
Du bist, das war früher mal anders wahrscheinlich.
Ja, und, aber du kennst es doch auch. Ich meine, du betreust ja auch Bands und managst Bands. Da hängt ja viel dran. Ja, egal, klar, egal auf welchem Level, also ob es jetzt eine Headline-Band mit einem 30 oder 40 Mann Tourtross ist oder auch eine Band, die das vielleicht noch nebenbei machen muss, die müssen dann ihr Berufsleben koordinieren oder damit, wo wir alle jetzt zu kämpfen haben, vielleicht sogar noch Homeschooling, je nachdem, wo die wohnen oder du hast genau. Bandmembers, die über verschiedene Länder verstreut sind und in jedem Land gibt es eine ganz eigene Historie, wie mit dem C-Problem umgegangen wird. Und das ist natürlich wahnsinnig kompliziert. Ich will aber auch nicht, alle anderen haben auch Probleme, also deswegen wollen wir auch nicht zu viel stören. Jedenfalls haben wir aus dem Stand eine ganz gute, finde ich jedenfalls für mich, eine ganz gute Bandankündigung hingekriegt, die so ein bisschen einen Ausblick gibt. Und für uns steht irgendwie fest, ja, was machen wir denn nun? Ne? September, ja. Jetzt könnte man natürlich sagen, Mitte September, Deutschland, da drängt sich auf, irgendwas mit einem schäumenden Getränk zu machen. Ne? Unsere Kollegen in Bayern haben die Veranstaltung nach Dubai verkauft. Wie ich gehört habe, es waren so Ideen, ne? Metal und Bier, das ist ja immer schon das, wofür Wacken auch ein bisschen steht, also da kamen wir dann drauf, ja, Kulinarik, ne? Also Sachen, die wir normalerweise vielleicht nicht so umsetzen können, dass du auch mehr Sitzplätze hast, vielleicht kriegen wir das jetzt hin, ne? Also wenn wir mit einer kleinen, geringeren Kapazität, wir müssen ja erstmal gucken, ob die Leute das überhaupt kaufen wollen, ja, also wir sind im Moment.
Da kommen wir an den Punkt, ich meine, es gibt ja noch keine richtigen Infos, so wann geht der Vorverkauf, was wird das kosten? Und ich habe gelesen, jetzt es sind 3 Eintagesfestivals, das habe ich nicht ganz kapiert, es sind 3 Eintagesfestivals, aber es gibt auch die Möglichkeiten zu campen für alle 3 ja. Tage, ist das richtig?
Also ich...
Ja, das musst du jetzt mal erklären.
Ich schütte mal alles aus, damit du
ja.
und auch unsere Zuhörer vielleicht mal so wissen, wo wir im Moment stehen. Wir haben gesagt, größtmögliche Flexibilität, um gewährleisten zu lassen, also was für uns unumgänglich feststeht, wir werden stattfinden.
Aha, das, okay.
Ja, und wer uns kennt, ich meine, auch wir müssen vielleicht mal die Fahnen strecken und auch wir kriegen eine eingeschenkt, wo wir nicht wieder aufstehen, aber wir versuchen uns so zu präparieren und so aufzustellen, dass wir stattfinden. Weil ich glaube, dass diese Musik und diese Szene und das Dorf, unsere Fans, unsere Crew, unsere Bands es einfach verdienen, dass dieses Jahr irgendwas stattfindet. Irgendwas soll sich jetzt nicht anhören wie irgendwas scheißegal, sondern wie irgendwas Geiles. Ja, irgendwas, super, wo wir hinterher alle sagen, das hat sich gelohnt. So.
Ja, oder wo man dann, ich meine, ganz ehrlich, ihr habt jetzt die erste Bandankündigung rausgebracht. Das ist eine Welle von Bands und die Leute sagen jetzt schon, hey, Wacken hat jetzt schon einen Punkt gemacht. Ob es stattfindet oder nicht, egal, aber Wacken hat jetzt schon mal einen Punkt gemacht. Das, was passieren wird.
Es muss stattfinden. Wir wissen auch, und ich glaube auch alle, unsere Veranstalterkollegen, die haben sich das alle nicht leicht gemacht. Wir haben ja, also was diese Pandemie ja mit sich gebracht hat, ist, dass wir alle noch mal wenigstens mehr untereinander geredet haben. ja, und auch an vielen Stellen nochmal alte Bande wieder aufgreifen können oder anknüpfen konnten. Man kennt sich ja eh. Aber sei es jetzt, wir haben doch alle gesehen, das wird sich hoffentlich auch irgendwann bei anderen Problemen nochmal weitertragen, bei Sachen wie Nachhaltigkeit oder Klimawandel. Wir sitzen ja doch irgendwie im selben Boot auf diesem selben blauen Planeten. Das ist ja so. Das ist gut. Also wir Wacken ist ja immer irgendwie so, das schwirrt ja immer diese Worldwide und das schwirrt ja so ein bisschen rum und wir sehen ja auch, neben der Liebe zur Musik ist ja ein Ding, was wir über die Jahre rausgearbeitet haben, was auch die Bedeutung für viele Fans ist, das ist ein Zuhause und es ist eine Zusammenkunft, wenn man so mal runterbrechen will. Und es geht um Community. Wir nennen diese Community Family, aber du könntest jetzt auch sagen, es ist der Stamm oder es ist, keine Ahnung, ne? Die Gang oder scheißegal. Ja. Und darum geht es ja eigentlich. Ich will meine Ängsten, die Leute, die ich geil finde, meine Family, die will ich treffen. So. Und das war natürlich das Hauptproblem. Das ist das Hauptproblem bei dieser Pandemie oder wahrscheinlich seit Pestzeiten, dass natürlich solche Ereignisse bekämpft werden, dass man sie eben nicht sieht. So und jetzt, und dann kommt die Musik dazu. Unsere Musik, finde ich, das ist mir nochmal viel, viel deutlicher geworden, lebt extrem davon. Ja, extrem davon, das gemeinsam zu erleben. Also ich hab tierisch viel Musik gehört in der Zeit, also viel auf Kopfhörern. Alle Kids und so, die schimpfen schon, weil ich eh schon immer schlecht gehört habe, aber ich glaube, ich habe der Deafness noch ein paar Grad hinzugefügt. So, und ich, also mit In-Ear, Over-Ear, Under ihr oder was da alles noch gibt. Also ich habe alles. Ne? Ich habe alles in jedem Raum liegen, Kabel und so. Ich habe schon, finde ich, finde ich nicht. Das ist eine Tatsache. Ich habe viel Musik gehört nachts und das hilft einem auch drüber hinweg. Aber du merkst natürlich, gerade Rock'n'Roll, alles, was auch energetisch aufgeladen ist, du brauchst eine gewisse Lautstärke und auch ein Energielevel und das ist natürlich im heimischen Wohnzimmer alleine auch ein Stück weit albern, ne? Kann man mal machen.
Ja, ich meine, klar, aber
so, aber du willst es doch in einem verschwitzten Club, am liebsten, wo Biff die Klimaanlage. Ich meine, wenn ich denke, wir haben früher immer die Klimaanlagen ausgemacht bei den Gigs, damit es schön warm war für den, für den Sänger. Das kannst du natürlich heute, wo es um Luft. Ich weiß gar nicht, ich muss Biff mal anrufen, ob er überhaupt noch auftreten kann mit den ganzen gelüfteten Räumen. War das natürlich, das war immer der Tod für seine Stimme, wenn der irgendwie Zug ist und so, ne? Also das muss man yeah. eben einfach mal sehen. Also das ist das, was uns immer bewegt hat und wo wir jetzt auch gesehen haben, wo es eigentlich auch darauf ankommt. Wir wollen mit unseren Fans, mit unserer Crew, mit unseren Bands, mit unserem Dorf eine Party haben. Und das ist eigentlich das, wie es 1990 angefangen hat. Na?
Okay.
Das ist schon spannend. Soll nicht zu philosophisch und zu sentimental werden, aber es ist eigentlich tatsächlich echt back to the roots vom Mindset. Und?
Ja, aber ich merke schon, Thomas, es nagt schon an dir und du vermisst auch das Wacken. Ich meine, jetzt ist schon das zweite Mal verschoben. Das bewegt dich natürlich auch als Veranstalter auf ganz andere Art und Weise, glaube ich, nochmal auch als die Fans.
Ja, aber das glaube ich gar nicht. Also wenn ich sehe, wir haben beeindruckende und auch motivierende Zuschriften und oder auch Gespräche telefonisch, Zoom. Und ja, zum Glück, also wir haben letztes Wochenende im Landgasthof das erste Mal wieder so ein bisschen was mit DJs gemacht. Ne? Also einige haben gesagt, naja, so richtig durchgedreht sind wir alle nicht. Es war eher so ein Restaurantbesuch mit Musik, aber wir hatten die Ballroom-DJs da, wir hatten Bier, wir hatten Burger und wir hatten, von Thin Lizzy bis Slayer. Es ist ja nicht zu ausufernd von der Mucke her geworden und wir konnten natürlich auch nicht jetzt Vollgas geben, aber das ging schon mal, ich sag jetzt mal, es ging in die richtige Richtung. Ja? Dass du überhaupt siehst, das läuft jetzt mal wieder ein bisschen so, wie wir es haben wollen.
Ja. Aber jetzt schütt noch mal ein paar Infos aus, Thomas, komm.
Also das waren alles so die Komponenten. Also so,
ja.
Und das war bei jedem, auch bei uns im Team, ihr hört jetzt ja alle wieder nur die Emotionen und die Seite von Jensen. Ja? Bei Holger ist es zwar nochmal wieder ein Ticken andere Gewichtung oder ein bisschen so oder ein anderer. Ne? Bei gerade so bei unseren Produktionsleuten ist natürlich nochmal wieder ein Stück anders. Und die sind natürlich ganz anders auch im emotionalen Druck durch unsere Dienstleister, und da sage ich jetzt nur Stichwort auch Solo-Selbstständige, was ja immer rumgeistert, wo meiner Ansicht nach die Gesellschaft ja immer noch keine Lösung gefunden hat. Na? Also das Problem ist ja nicht gelöst. Das Problem ist auch noch nicht gelöst, wie gehen wir mit Kunst und Kultur um. Also die gesellschaftlichen Probleme sind ja noch gar nicht ansatzweise gelöst. Ja, das ist natürlich zum Beispiel, wenn ein, ich will exemplarisch Jan Struve, der Head of von unserer Produktion. Jan hat natürlich, der hat das Elend vor sich, das wäre jetzt auch übertrieben. Ne? Also viele Firmen kommen natürlich genau wie wir über die Kurzarbeitsregelung. Vielen Firmen wurde ja geholfen. So, aber eben wahrscheinlich auch nicht allen. Und die, das sehen wir ja auch. Eine Krise ist ja auch immer sowas wie ein Brennglas. Wir sehen eben einfach auch was bei uns nicht stimmt. Und
genau, wo die Probleme sind. Genau.
Meiner Ansicht nach, wir setzen an vielen Stellen die Prioritäten eben nicht richtig. Ja, sei es jetzt bei der Umwelt oder so, aber eben auch meiner Ansicht nach bei der Kultur. Und wenn du siehst, ich meine, ich habe das in ein paar Panels oder Zoom-Calls gesagt. Ich wollte ja nie staatliche Hilfe haben. Ich glaube, für mich geht es auch irgendwie nicht so um, wir kriegen jetzt irgendwie den Scheck, ja, wie jetzt ein Kulturhaus. Uns geht es eigentlich darum, dass wir für unsere Mucke, für unsere Kultur irgendwelche Rahmenbedingungen kriegen. Ja, also die Bands zum Beispiel, was nützt einer Newcomer-Band irgendwie eine Förderung von 3.000 Euro oder was weiß ich? Nee, die brauchen Spielstätten. Ja, und wenn wir brauchen eine Clubszene und da muss man meiner Ansicht nach ganz woanders ansetzen. Und da kommst du natürlich, also vom Hundertstel ins Tausende, wie es immer passiert. Mhm. Aber ich habe schon festgestellt, dass an einigen Stellen Leute wenigstens mal zugehört haben. Also wir haben zum Beispiel festgestellt, dass Rock oder Metal, dass wir eigentlich mit dem Kultursenator oder mit dem Kulturminister im Moment gar nicht so viel sprechen können. Wir müssen eigentlich sogar mit dem Wirtschaftsministerium reden.
Ja, aber bei euch ist doch schon so, dass der Ministerpräsident Daniel Günther auch schon im Vorfeld gesagt hat, ja, Wacken muss stattfinden. So, ihr seid ja schon im Fokus auch der Politik gewesen.
Wir sind mega dankbar, das muss man sagen, das drücken wir auch an viel aus. Ich will hier auch keinen Wahlkampf machen. Wir haben immer, also sei es jetzt Albig oder Peter-Harry Carstensen, also wir... Die können natürlich auch kein Wunder verbringen, aber wir haben wenigstens das Gefühl, dass einer schon mal interessiert ist. Ja. Oder eine gewisse Empathie hat oder versucht, und da komme ich ja, wenn du dann in Diskussion, dann stellst du ja irgendwie fest, Das, was wir machen, ist eben nicht wie ein staatlicher Theaterbetrieb.
Genau.
So, wo gehören wir hin? Gehören wir ins Kultusministerium oder gehören wir ins Wirtschaftsministerium?
Ja, seid ihr ein bisschen orientierungslos. Das kann man nicht genau sagen, ne?
Das muss man natürlich aber auch sagen, da hat sich diese Branche auch nicht drum gekümmert, weil wir es A, nicht wollten, nicht konnten. Es hat auch keinen interessiert, irgendwie so, also auch von den offiziellen Stellen. Und jetzt ist irgendwie, ja, jetzt sieht man das. Wo geht man da jetzt mit hin? Also ich könnte mir natürlich schon vorstellen, wenn du sagst, was können wir jetzt lernen? Also wenn du im Grunde was für Bands machen willst, wir versuchen das ja seit Jahren mit der Wacken Foundation, sind da ja auch ganz, ganz irgendwie noch am Anfang und haben auch eigentlich nicht genug Zeit. Und du musst dich da richtig, richtig auch reinknien. Und eigentlich, das habe ich aber immer aus Bandmanagement-Sicht gesagt, ich brauche eigentlich Clubs, ich brauche Spielstätten, die auch eine Band spielen lassen. Ich meine, es tut mir ja auch immer in der Seele weh, wenn Bands mich anrufen und dann sagen, ja, aber lasst ihr uns, na, also wir wissen ja, wir können gar nicht alle spielen lassen. Und es müssen ja auch Leute dahin gehen.
Ist ja, ne? Ja, klar.
Ja, also nur eine Bühne und eine Produktion nützt ja auch nicht. Also du brauchst ja auch ein Klima in der Bevölkerung, die das dann irgendwie will. Also ich sage jetzt nur Holland. In Holland kannst du, oder war jedenfalls früher so, konntest du auch sonntags nachmittags Live-Musik sehen.
Ja, also jetzt am Wochenende hat ja zum Beispiel auch das Download stattgefunden, das hast du mitbekommen, mit 10.000 Zuschauern, ne?
Ja, na, also es sind ja alles jetzt Tests. Ja, aber wir waren ja vorhin da, was muss ich grundsätzlich mal? Na? Also jetzt, wir müssen jetzt erstmal über diese Krise, weil ja alle sagen, hoffentlich wird es so wieder, wie es vorher war. Vorher war es ja auch nicht gut.
Nee, aber es wird auch nie wieder so werden. Also das, so wie wir das kennen, glaube ich, oder so wie du das auch insbesondere kennst, so wird es nicht mehr werden. Es wird sich was verändern müssen. Es
wird sich was verändern und dann müssen wir aber auch sagen, wie wollen wir das denn haben? Und da würde ich schon gerne irgendwie hören, auch wie es zum Beispiel für junge Bands ist. Ich meine, wenn du, wie willst du jetzt irgendwelche, also hier jetzt meine Kids, irgendwie 8 und 10, wie will ich zu denen sagen, ey, Rockstar ist jetzt hier mal, ist mal das was irgendwie cool ist. Und dann sehen die, naja, aber da kannst du ja nicht auftreten, kriegst deine Familie nicht durch. Also Augen auf bei der Berufswahl. Ich denke, wir sollten natürlich, also das seid ihr ja auch mit aufgerufen als meinungsmachende Presse. Wir müssen ja irgendwie, also dieser Lifestyle oder die Bedeutung, ne? Also das, was wir den Leuten geben, das muss man ja nochmal, irgendwie rausstellen, weil sonst haben wir nachher nur noch Virologen.
Ja, aber junge Bands jetzt unter der Pandemie anfangen, Debüt rausbringen, das kannst du vergessen. Wie du schon sagst, wenn es keine Spielstätten gibt und die jetzt auch 22 definitiv von den Bands besetzt werden, die halt jetzt gewartet haben und die auch schon etabliert sind. Also als junge Band hast du es jetzt noch schwerer als vor der Pandemie.
Ja, absolut.
Das ist der Wahnsinn. Ja. Das ist absoluter Horror.
Das müssen wir auch. Aber da kann er, ich meine, da nützt es natürlich nichts, jetzt nach Berlin zu grölen oder wir haben null. Auch die Anregungen. Ne? Also ich muss sagen, du hast angesprochen, Schleswig-Holstein ist da. Hat da ein offenes Ohr. Wir hoffen, dass wir da jetzt ansetzen können. Vielleicht können wir dadurch ein paar tolle Sachen in die richtige Richtung bewegen. Nun ist Schleswig-Holstein aber auch nicht das finanzstärkste Land. Da muss man natürlich auch, wenn man landespolitisch oder da ein bisschen guckt. Gut, muss man jetzt sehen. Ne? Also wir sind ja im Glücksindex. Ist der Schleswig-Holstein ja immer ganz weit vorne. Finde ich auch gut. Also ich versuche da auch das Barometer hochzutreiben. Aber das muss man eben alles sehen. Ne? Wo kann das jetzt hingehen? Und wenn im Grunde auch das Publikum kann ja viel bewegen. Das haben wir gesehen. Also Wacken wäre ohne die Fans. Wacken ist noch nie durch staatliche Support irgendwas geworden. Also alles, was wir sind, sind wir nur durch die Fans geworden.
Ja, auch nicht durch große Sponsoren. Ich weiß ja, wie oft ich mit Holger darüber gesprochen habe, auch in den, also 2004, 2005, da gab es ja nicht die großen Sponsorengelder. Und ihr habt alles durch die Fans halt gemacht. Also durch den Verkauf der Tickets an die Fans mit einem supergeilen Building und die Leute fanden es einfach super.
Genau.
So, jetzt komme ich noch, jetzt nochmal, Holger. Ach, Holger, jetzt nenne ich dich schon Holger, Thomas.
Erzähl was, wo wir sind, ne? Also.
Nee, du musst, jetzt musst du, hier, weißt du, sonst kommt Claudi gleich und sagt, ist Schluss. Infos, ich brauche noch ein paar Infos.
Ja, Infos. Geplant. Alles noch unter to be confirmed. Also Jasper, unser Kommunikationschef, der ist das Maß der Dinge. Wenn Jasper es auf den offiziellen Wacken-Kanälen, und das ist vordringlich wacken.com, das ist ja die Urzelle, also wenn es da steht, dann ist es offiziell. Ja?
Okay.
Nicht, wenn es in so, so gern wir sie haben, auch von euren, von deinen Kollegen, da kommen wir nachher noch.
Ja, du, wer auch immer das war, also was da los war, das ist der Wahnsinn.
Aber das macht ja auch guten Journalismus aus, dass man an Stellen anzapft, wo auch keiner mit rechnet, dass da so eine Info rauskommt. Können wir nachher nochmal. Also ich weiß auch immer noch nicht, wie es passiert ist. Also wer das hier jetzt kryptisch nicht mitkriegt, wir reden über, warum die Bild-Zeitung schneller war. Wir hatten unsere Pressemitteilung.
Drei Stunden vor Pressemitteilung haben wir die News rausgebracht.
Unsere Pressemitteilung war
aber sie war auch nicht hundertprozentig richtig.
Genau. Nein, es war nicht. Aber ich meine, du bist ja im gleichen Haus. Das macht aber natürlich auch die Redaktion aus. Die sind kreativ, die sind schnell, manchmal für meinen Begriff auch etwas zu schnell. Und die haben natürlich Quellen gefunden, an die wir gar nicht gedacht haben. Ich denke mal, um das abzukürzen, die haben einen Bandmanager gefunden, einer der Bands, die gebucht wurden und sind entweder mit dem Kaffee trinken gegangen oder so irgendwas. Und dann hat das, was in der Meldung drin war, sind vielleicht die Essenzen, die aus dem Bandbooking-Prozess
einer. Sowas glaube ich auch, ja.
Ja, ist auch legitim, ja.
Ist, ne? Aber jetzt, aber jetzt sag doch mal, also drei Eintagesfestivals.
Ich sag dir mal, Stefan Reuter, der bei uns die Dinger schreibt, der war noch am Tippen. Und dann habe ich gesagt, Stefan, du brauchst eigentlich nur abschreiben bei den Kollegen von der Bild-Zeitung. ganz viele Sachen. Und ich sage, da muss das noch mal ein bisschen, aber das kennen wir ja, es muss dann noch mal ein bisschen angepasst werden.
In Relation gebracht werden, genau.
Ja, genau, so heißt das, in Relation gebracht werden. Und ja, es war jetzt, also es hat auch da herzlicher Dank. Ich meine, ich muss ja sagen, ja, auch die letzten anderthalb Jahre, ich meine, das Wacken Worldwide wäre ohne den Support der Presse ja gar nicht möglich gewesen. Ja, aus dem Stand innerhalb von 6 Wochen den Leuten das so nahe zu bringen und die auch zu motivieren, dass alle irgendwie excited waren, dass wir da so eine Veranstaltung hinstellen können. So, jetzt die Infos. Anfang Juli, Juli wollen wir das Ticket von 21 auf 22 tauschen. Mit den Maßgaben ähnlich wie letztes Jahr. Wer in finanzielle Notlage ist oder wer nicht möchte oder wer keinen Bock mehr hat, der soll möglichst unkompliziert sein Ticket refundieren können. Oder dem geben wir die Möglichkeit, ein Ticket für 22 zu denselben Konditionen zu bekommen. Wir hoffen, es gab ja schon also Slipknot spielen und die Bands, die
Priest spielen. Ja.
Priest, ne? Also ich finde, es sieht schon sehr gut aus. Viele fragen dann, ja, wird es denn das Billing von einem? Das glaube ich nicht, weil da eben logistisch, also werden ein oder zwei Bands oder drei oder vier vielleicht auch mehr wegfallen. Wir haben aber ja schon mal einen Ausblick gegeben, weil wir wollen das Motto bei Horror lassen, bietet sich ja für bei Slipknot an. Wir haben noch einige Wunschkandidaten, die wir 21 nicht bekommen haben. Vielleicht haben die Zeit in 22. Das müssen Leo und sein Booking-Team um Jan Quiel und wie die alle heißen, Sascha Jahn und Doro, die müssen es jetzt zurechtruckeln und das natürlich nochmal, das natürlich, sage ich jetzt mal für den Booker, das ist so wie, ich mache das gar nicht sagen, das ist so wie Sex und dann, es ist scheiße, ja? Ne? mir fehlen die Worte.
Ja. Ich tausche das Ticket um oder kaufe
genau. Unsere Leute müssen alles nochmal wieder machen und es wieder von vorne und du hast aber nicht das Erfolgserlebnis gehabt, die Show, worum es eigentlich uns allen geht, ja, der Produktion, dem Booking, unseren Marketingleuten, es ist ja alles bei uns, diese eine Höhepunkt ist ja dieses Augustwochenende. Fragen ja auch immer alle, also wenn dann der Soundcheck ist und der Bass dröhnt. Und das fehlt eben alles, ne? Jetzt seit fast zwei Jahren. So, dann haben wir gesagt, haben wir ja eben im ersten Teil von dem Podcast alles ausgerührt. Es muss dieses Jahr was stattfinden. Das Ding heißt Bullhead City. Es wird hoffentlich Wacken to the core. Also wir haben so. Wir sind ja auch immer groß in Sprüchen, aber es ist von der Wacken-Crew in Wacken mit den Wackener Bürgern, hoffentlich, wenn die alle mitmachen, mit den Wacken-Fans und im Grunde, es wird auch ein Wacken-affines Programm. Aber es wird nicht das Wacken Open Air, wie wir es für 21 vorgesehen haben, sondern es wird Bullhead City. Wir versuchen da Sachen nochmal umzusetzen, die uns sonst vielleicht nicht so gut gelingen. Wir wollen viel mit Natur machen. Das sind aber alles im Moment auch so Arbeitstitel, ob wir das alles so durchkriegen. Das hängt natürlich, also wir würden gerne was in unserem neuen Wald machen. Den würden wir gerne entwickeln. Das Thema
aber ist. Aber Thomas, so viel Zeit habt ihr jetzt. Ihr habt ja jetzt nicht mehr so viel Zeit.
Nee, wir haben überhaupt nicht viel Zeit.
Sag mir mal, was werde ich voraussichtlich für ein Eintagesticket bezahlen müssen? In welcher Range wird sich das vielleicht bewegen?
Wir wollen auf jeden Fall unter 100 Euro bleiben.
Das ist schon mal eine Info, die man noch nicht kannte.
Das sind im Moment so Sachen. Also wir haben das Horrorszenario, nur mal, dass die Leute wissen, das Amt Schenefeld hat sind wir ja auch ohne Ende dankbar, das habe ich ja überall auch schon gesagt. Die haben natürlich auch gesagt, hier in unserem Raum, wir brauchen Veranstaltungen. Dann geht es nicht nur um das Wacken Open Air, es geht grundsätzlich um Veranstaltungen unter Pandemiebedingungen. Dann wurde eine Studie mit dem Land Schleswig-Holstein, das hat das Land Schleswig-Holstein auch Kohle in die Hand genommen. Da sind wir auch unserem Ministerpräsidenten dankbar. Und die haben gesagt, ja, wir haben Telefonkonferenzen, Zoom-Konferenzen ohne Ende mit dem Schaustellerverband, mit dem Diskothekenverband. Die haben ja auch alle eine Berechtigung. Ja? Also ich möchte nicht wissen, wie viele lieben irgendwie in der Diskothek, also wo sich Leute kennengelernt haben. Also sie haben ja alle eine Funktion und die sind, also war mir auch nicht klar. Hundertprozentig ist die Belüftung in einer Diskothek wahrscheinlich fünfmal besser als in einer Schule. Ja?
Wahrscheinlich, ja, weil da Geld in die Hand genommen wurde.
Weil da Leute sich Gedanken gemacht haben. Weil da Leute auch Druck gekriegt haben von offiziellen Stellen. Ja? Ne? Also ich meine, um eine Diskothek aufzumachen, weißt du, wie viel Auflagen du da erfüllen musst. Und dann sagen die genau wie wir, wir haben uns Gedanken gemacht, wir gehen auch verantwortungsvoll. Ich meine, jeder, der irgendwie mit Publikum arbeitet, will natürlich, dass sein Publikum unbeschadet durch den Abend kommt. Weil das liegt in der Natur der Sache, weil du willst, dass die natürlich auch wiederkommen.
Das wäre ganz gut, ja. Ja, klar.
Das hilft, ne? Wenn du dein Publikum nicht tötest. Also, das ist ja auch alles abgefahren, wo man jetzt. Aber wenn man das mit gesundem Menschenverstand auch irgendwie auf das reduziert, warum machen wir das überhaupt? Ja, also warum machen wir Metal? Ne? Also um die Leute oder Wacken, um Leute zusammenzubringen, um diese Musik zu zelebrieren, weil wir tief in unserem tiefsten Inneren wissen wir, dass das was Gutes ist. Also Rock'n'Roll, ich meine, das hat Lemmy uns allen beigebracht, ist die höchste, höchst, höchste Daseinsform irgendwie. So, da muss man dafür kämpfen. So, ja? Ja. Das wollen wir. Also, wir wollen aber natürlich auch, wir wissen, dass viele von unseren Fans auch gebeutelt sind. Da sei jetzt nur mal Nils Christiansen, hat ja auch schon gesagt, das ist der leider unser größten Facebook-Fan-Community. Die haben in den vergangenen Jahren schon Tickets gekauft für Fans, die es sich nicht leisten konnten. Das ist eine sehr emotionale Aktion. Und der fragt natürlich auch, ey, Thomas, jetzt sag mir, was der Scheiß endlich kostet, weil wir müssen Kohle sammeln für die, die in Not gekommen sind irgendwie und denen wollen wir ein Ticket schenken. Das finde ich natürlich, das ist absolut großartig, das ist der Hammer. Aber nichtsdestotrotz wollen wir es natürlich nicht künstlich teuer machen. Nur, wir müssen natürlich als Wirtschaftsunternehmen müssen wir natürlich zusehen, dass wir auch nach der Pandemie noch da sind und was sagt der Schwabe, der Scheiß muss sich auch rechnen. Das ist die Gratwanderung. Ne? Da sitzen, also du merkst das so bei uns, mir ist auch nochmal in der Struktur klarer geworden, ich kann so eine Veranstaltung nur machen, wenn alle am Tisch sind. Da muss der Finanzmann dabei sein, der Produktionsmann, der das Programm macht und alle müssen gut sich in dem Endprodukt wiederfinden. Und das machen wir im Moment. Es soll nicht mehr wie 100 Euro pro Tag kosten. Wir möchten es so flexibel machen wie möglich, damit, wenn uns noch irgendwas um die Ohren fliegt, wir nachjustieren können. Deswegen wird es alles in Komponenten geben, Tagestickets. Es wird ein 3-Tagesticket geben und es wird Camping geben. Wir wollen Camping haben. Wenn uns das Camping dann, Schleswig-Holstein beweist das ja im Moment mit Modellregionen und im Moment an den Küsten werden ja Urlaubskonzepte durchgefahren und was ich höre von den Kollegen, das funktioniert und dann wird es auch in Wacken funktionieren. Aber wir wollen so flexibel sein, dass wir nachjustieren können und wir sind auch, denken wir, der eine oder andere wird vielleicht auch Angst haben und sagen, na, erste Großveranstaltung, da muss ich vielleicht nicht 3 Tage rumhüppen. Dem wollen wir allen Rechnung tragen. Und also das heißt, das ist komplizierter. Da muss man vielleicht auch, wenn Jasper das alles zusammen hat, da muss man das vielleicht auch tatsächlich mal lesen. Ja, so, das kann helfen. Ansonsten, ich finde das ja auch gut, wenn die Leute uns vertrauen, aber es wird mehrere Optionen geben und sonst jahrelang, also wir sind ja auch, also bei uns im Team, einige sagen ja, Tageskarten, ach sowas, ja. Sowas hat es ja noch nie gegeben. Es gab auch beim Wacken früher Tageskarten, ja? Es gab schon lange keine Tageskarten mehr, dank der Fans und des unwahrscheinlichen Zuspruchs. Es gab ja auch manchmal, man soll es kaum glauben, es gab auch Abendkassen in der
die Zeit kann ich mich noch erinnern.
Ja, du kannst dich vielleicht noch die Älteren unter uns oder die kurz vor der Rente wie wir beiden, das ist ja das Normale beim normalen Konzert.
Ja, klar.
Wie viele Tourleiter.
Das ist ja heutzutage immer alles ausverkauft gleich.
Wie viele Tourleiter stehen, gerade bei den kleinen Konzerten, und ich erinnere mich auch noch, also mein erstes Modell-Konzert in Flensburg, da habe ich vor der Halle gestanden und auf den Bus aus Dänemark gewartet, ne? Der dann leider nicht gekommen ist. Und wir als Jungveranstalter einen herben Verlust einfahren mussten. Kann man sich gar nicht bei Motorhead mehr vorstellen. Aber das waren die 90er. Da lag, sage ich jetzt mal, unsere Musik fast am Boden. Ne? Ronnie James Dio in Pan mit 167 Leuten. Also sowas haben wir ja auch erlebt.
Ja, klar.
Ja.
Aber jetzt plant ihr aber Obergrenze mit 20.000 Leuten pro Tag. Habe ich das richtig verstanden?
Nein, hast du nicht richtig verstanden. Wir fangen mal.
Hast du?
Wir planen
auf. Okay.
Pass auf, wir planen auf. Ist auch nicht schlimm, dass du nicht. Also, wir verstehen es ja teilweise selber noch nicht. Ja, und es sind auch noch. Ja, ist ja so. Also.
Ja, super.
Muss dir das so vorstellen. Ich will nicht sagen, dass es bei uns basisdemokratisch ist. Aber es gibt natürlich. So viele, wie ich schon gesagt habe, es gibt so viele unterschiedliche Faktoren, Die Produktion sagt natürlich jetzt, legt einfach mal was fest und dann wissen wir, wie viele Toiletten wir da hinstellen sollen. Wir wissen aber gar nicht, wie viele Tickets wir verkaufen können. Wir wissen, und jetzt kommt das, was sind unsere Ansprüche? Unser Anspruch ist eigentlich, ich möchte diesen Sommer oder Frühherbst oder Spätsommer oder wie du es auch Indian Summer oder wie du es auch nennen willst, also Mitte September. Das Datum steht ja, 16. Du willst ja harte Fakten, 16., 17., 18. August, glaube ich, also 3 Tage. Es wird Tagestickets geben, es wird ein 3 Tage.
September. September. Thomas, September.
Genau. Es wird ein 3-Tagesticket geben, es wird Camping geben. Wir wollen mit dem Tagesticket auf keinen Fall über 100 Euro liegen. Und in unserer Philosophie war es immer so, das 3-Tagesticket muss günstiger sein, weil es ist eigentlich so unser Verständnis, der ein 3-Tagesticket kauft.
Ist ja normal.
Genau. Das ist jetzt auch nichts bahnbrechendes, Revolutionäres. So, also jetzt kann man schon so ein bisschen was zusammenbasteln. Dann versuchen wir natürlich jetzt, es wird ein Testregime geben, das kann man auch sagen. Also wir werden, wie heißt das jetzt immer, die 3G, ne? Also geimpft, genesen oder getestet. Für uns stand eigentlich so ein bisschen außer Frage, dass wir jetzt sagen, wir lassen nur einen Kreis rein. Das ist nicht unsere Art. Und jetzt habe ich gehört, beim Boss, bei Bruce Springsteen, kommst du mit AstraZeneca in Amerika nicht rein, weil er nicht von der amerikanischen Arzneimittelbehörde. Das ist mir alles ja zu kompliziert. Also getestet, geimpft. Wir hoffen, sieht ja jetzt ganz gut aus. Es gibt jetzt ja endlich auch einen digitalen Impfpass. Also wir müssen in der Digitalisierung in diesen 2 Monaten nochmal oder 3 Monaten nochmal mit Meilenstiefeln vorangehen. Und deswegen wollen wir das alles so ein bisschen, bevor wir handfeste Infos rausblasen, wollen wir das auch alles ein bisschen verifizieren. Also es wird in irgendeiner Form, um auch den Leuten Sicherheit zu geben, um auch dem Dorf Wacken, ich glaube, das sind wir unseren Bürgern schuldig, da möglichst viel Risiko nehmen. Ja, und da so gut wie möglich auf die Gegebenheiten eingehen, aber trotzdem eben so flexibel sein, sollten sich die Zahlen nochmal in die falsche Richtung entwickeln, dass wir nachjustieren können, dass wir vielleicht noch anziehen können. Du musst hier diese Studie, die ist ja auch veröffentlicht, da sind im Grunde so Risikobewertungsmatrizen. Du hast ja, also wenn ich jetzt hier rausgehe und gehe zum Bäcker und kaufe mir ein Brötchen, dann begebe ich mich ja in ein Risiko. Das ist ja, ne? Egal was ich mache. Ja. So, wenn ich über die Straße laufe, gehe ich ein Risiko ein. Und da muss man ja im Grunde gucken, wie kann ich dieses Risiko als Veranstalter, wie kann ich das größtmöglich beherrschbar machen und wie kann ich es so weit drücken, also dass A, die Allgemeinheit natürlich kein Schaden nehmen kann und das sind so alles die Parameter, da haben wir ja auch Top-Leute und ich bin da eher, jedenfalls in meinen jungen Jahren war ich sehr risikofreudig, sag ich jetzt mal. Ja, aber das ist natürlich
Der Thomas, die Zeit drängt. Zeit. Hier.
Was willst du noch wissen? Es wird noch mehr Bands geben. Es wird
findet es auf dem Infield statt?
Nee, wir also
sondern auf dem alten Wackinger Gelände.
Ja, so planen die im Moment, weil wir wollen dem Infield auch ein bisschen. Aber wollen wir es ein bisschen anders aussehen lassen. Wir wollen den Wald irgendwie integrieren. Das ist so ein bisschen so ein Arbeitstitel für ein paar Teams. Und es soll auch eine andere Optik haben. Also wir versuchen eine Mainstage. Wir wollen eigentlich, weil das auch ein Wunsch vieler war, wir wollen an einigen Stellen auch ein bisschen relaxter sein. Also mehr Sitzplätze habe ich noch mal reingeschmissen oder es kam auch von vielen Kollegen, da muss man mal gucken, was wir da umgesetzt kriegen. Wir müssen natürlich auch gucken, was ist an Infrastruktur vorhanden. Deswegen, also, wie habe ich ja vorhin schon erwähnt, Jan Struwe hat, glaube ich, vor allem, wenn der Interviews von mir hört, immer schon Schweißausbrüche, wenn ich dann sage, ja, muss natürlich auch an einigen Stellen, ja, ich will jetzt nicht, was wir vorhin hatten, also das große Reste essen. Sicherlich muss man da fair sein und die Produktion wird auch Kompromisse eingehen müssen. Wir versuchen natürlich auf keinen Fall Kompromisse bei der Sicherheit zu machen. Aber jetzt muss man eigentlich in den Teams tatsächlich gucken, was kriegen wir noch hin? Was kriegen wir auf die Beine gestellt? Und ja, wo können wir wirklich mal vielleicht noch was Innovatives machen? Also, da gibt es schon ein paar Ideen. Das darf ich, aber da haben sie alle gesagt, super. Da habe ich noch nichts zu sagen.
Schade.
Ja, ja, wir versuchen natürlich vielleicht auch mit den Künstlern nochmal das eine oder andere umzusetzen. Wir hoffen natürlich auch, dass sind wir jetzt ja auch, das ist ja alles ziemlich frisch. Mal gucken, welche von unseren Partnern alle mit an Bord sind. Wir hoffen natürlich alle und vielleicht finden wir auch noch ein paar neue Partner, die mit uns den Weg weitergehen wollen. Also du hast vorhin schon gesagt, also Sponsoring ist ja für uns einfacher geworden, das muss man ja auch fairer halber sagen, oder beziehungsweise ist ja auch für alle, meinen ja immer, ja, Sponsoring ist ja auch ein hartes Geschäft, auch für die sponsern. Ja, ne? Das muss ja für eine Marke auch einen Sinn ergeben.
Ja, also, ja klar, logisch. Na?
Was? Na, das andere ist Kulturmäzentum, also das hoffen wir natürlich auch, dass wir mal einen finden, der sagt, ne? So, keine Ahnung.
So, ich muss jetzt die abschließende Frage stellen, Thomas.
Ja, wie du.
Kannst du?
Wir können auch immer noch, also ich denke, wir sollten auch unbedingt nochmal, vielleicht fürs Heft oder so, oder
für definitiv
nochmal so ein Zwischending machen.
Dann, wenn die Infos da sind.
Genau. Also das ist jetzt nicht so, dass ich denke, ja, die Leute sollen möglichst nicht wissen und Überraschung.
Nee.
uns ging es darum, wenn wir jetzt, und das weißt du auch, wenn du jetzt noch einen Monat verlierst und die Leute hatten eigentlich alles geplant, und das weiß ich auch, was das auch für eine Riesenscheiße ist, wenn du deinen ganzen Urlaub seit Jahren in diesem Zeitraum hast und alles dafür organisiert hast, dein Arbeitgeber weiß, du, dann ist der Typ oder das Mädel irgendwie nicht ansprechbar, weil ist die Wackenwoche und dann muss man den auch noch irgendwie 2 Tage, wie heißt das, Rekonvaleszenz oder irgendwie so geben?
Sowas. Ja.
Ne, irgendwie sowas. Ne, oder Gnadenurlaub Montag, Dienstag oder irgendwie so. Oder, ja.
Überbrückungszeit.
Überbrückungszeit, das ist ja alles gelerntes Verhalten, was jetzt alles aus dem Stand, und das ist ja nicht nur unsere Produktion, die jetzt organisatorische Kopfschmerzen hat, sondern eben auch unsere Fans, auch das Dorf.
Ja.
Ja, also der ganze Biorhythmus kommt ja irgendwie durcheinander. Das ist ja alles ein Desaster.
Aber alle sind ganz aufgeregt, dass was passiert, weißt du, das wird was geplant, es brodelt so. Und jetzt, angenommen, es verläuft positiv, es findet so statt, wie ihr euch das vorstellt, ihr könnt die 3 Tage durchziehen. Könntest du dir vorstellen, ist vielleicht jetzt ein bisschen verfrüht zu sagen, könntest du dir vorstellen, dass ihr mit dem September-Festival noch ein zweites Standbein aufbauen würdet?
Ja, klar. Also, das denke ich aber jetzt. Also klar, das wäre natürlich
mega. Das ist mega. Zukunft, ja.
Ja, also das wäre jetzt ja Weihnachten, Ostern und Geburtstag auf einen Tag. Wir sind erstmal dankbar, wenn die Gemeinde uns das so machen lässt, wenn das Land uns so unterstützt, wenn die Fans Bock auf das Gericht, was wir da versuchen anzurichten, und wenn die den Teller dann bestellen. Ja, also es ist hoffentlich nicht der Kinderteller und auch nicht der oberste Seniorenteller, sondern wirklich auch ein geiles mindestens 3-Gänge-Menü. Ich glaube, das haben wir uns alle verdient nach ja, anderthalb, zwei Jahren dann ja bald. Ne? Das ist ja,
ja, genau.
Das ist für mich also unvorstellbar. Ich weiß nicht, ne? Ihr habt ja, jetzt sage ich jetzt mal, ich wäre neidisch. hätte ich mir auch nicht gedacht. Aber wenn ich jetzt denke auf die schreibende Zunft, ihr habt ja im Grunde, eigentlich ist für euch ja, bis auf, dass du die, den Review-Teil, ja, also ihr konntet euch, ne?
Boah.
Das ist jetzt provokant.
Aber uns fehlen die Konzerte, worüber wir berichten können, uns fehlen die Festivals und auch, ganz ehrlich, im ersten Jahr so die großen Releases und tollen Alben, die fehlten ja dann auch plötzlich. Alles ist geschoben, geschoben.
Ja, das war jetzt ein bisschen provokant. Du brauchst ja nur drei Seiten mit was anderem füllen. Das stimmt ja nicht. Und daran sieht man ja, wie komplex der ganze Scheiß ist. Ja, und daran sieht man ja auch, und das hat mir das nochmal gezeigt, ich kann gar nicht sagen, du, ich brauche keinen Metal Hammer. Ja, natürlich brauchen wir ihn. Das haben wir beim WWW gesehen. Ja, wir brauchen einen guten Journalismus. Wir brauchen das jetzt nicht
mehr. Ja, wir brauchen das Wacken und wir brauchen Veranstaltungen. Wir brauchen das auch.
So, also deswegen, das Schöne ist auch das verkehrte Wort. Aber es ist natürlich auch nochmal gut, wenn einem Sachen irgendwie bewusst werden. Weil. Don't know what you got till it's gone. Wer war das hier? Cinderella oder so? Ja, stimmt ja irgendwie. Ne? Also jeder Kalenderspruch oder jeder Songtitel, wenn du ihn dir auf der Zunge zergehen lässt und er gut ist,
passt dann zur Zeit. Ja.
Es passt.
Ja.
Ja, ich hoffe, weiß auch nicht, was ich jetzt an Infos gegeben habe, aber du wirst das ja hoffentlich sortieren und sonst kann man ja, das ist das Geile beim Podcast, du kannst da zurückspulen, ne?
Du kannst zurückspulen, ja.
Das habe ich tatsächlich schon öfter machen müssen. weil ich natürlich auch schlecht höre. Manchmal, wenn man dann so mit dem Blick schweift, dann denkt man doch, naja, vielleicht hat er doch was Schlaues gesagt, spulen wir nochmal zurück.
Definitiv.
Ist nicht.
Okay, Thomas.
Nicht scheiße, ja. So ein Podcast. Läuft das bei euch so?
Nee,
habt ihr gute.
Ja, ja, ja. Wir haben schon gute Einschaltquoten. Also ich bedanke mich jetzt erstmal ganz offiziell für das Gespräch, was ja dann doch ein paar Infos erbracht hat, die wir vorher noch nicht wussten. Aber trotzdem natürlich nicht die konkreten, die jetzt dann Anfang Juli von euch nochmal online gebracht werden.
Und wenn du mal, mach doch in zwei Wochen Podcast mit Enrico.
Meinst du, der hat dann noch andere Infos, meinst du? Nee, okay. Aber ich bedanke mich für das Gespräch. Es war wirklich sehr interessant und auch so sehr in die Tiefe. Und man hat auch viel von dem verstanden, so, naja, was euch bewegt hat, was dich bewegt hat und wie du auch denkst. Das glaube ich wirklich, dass das für unsere Hörer mega spannend sein wird. Und wir hoffen drauf, dass uns nicht irgendwelche Delta-Varianten noch was kaputt machen. Und wir hoffen drauf, dass wir uns dann Mitte September in Wacken wiedersehen.
Das hoffen wir alle.
Vielen Dank, Thomas.
Ja, hochspannend. Da hat er viel verraten, viel angedeutet und viel bleibt wohl auch noch unter Verschluss und wird uns in den nächsten Wochen überraschen. Aber toll, dass du es mal rausgekitzelt hast. Und immer schön Thomas sprechen zu hören. Ich unterhalte mich auch sehr gerne mit ihm. Das ist immer
super.
Toller Gesprächspartner, hat immer viel zu erzählen, immer super nett und macht sich immer sehr viele Gedanken tatsächlich um alles. Da merkt man, dass da genau. Herz dahinter ist.
Und wir versprechen auch, dass wir euch auf dem Laufenden halten, was die Vorgänge mit Wacken 22 angeht, was Bullet City angeht. Wir werden da wahrscheinlich nochmal ein Update-Interview führen. Vielleicht nicht unbedingt für den Podcast, aber vielleicht fürs Heft. Das wird die nächsten Monate zeigen. Und bis dahin, und jetzt kommt Eigenwerbung an, könnt ihr unsere Playlist auf Spotify hören, die passend zum Podcast alle zwei Wochen verlängert wird mit allen Bands, über die wir sprechen und alle Platten, die wir vorstellen, mindestens mit einem Song. Ich nenne jetzt nur mal ein paar wenige, über die wir heute gesprochen haben. Zum Beispiel hier Lena Meyer-Kesslers Lieblingssong 36 Grad. Wir finden noch heraus, wer es wirklich interpretiert hat. Wenn es von Heino eine Version gibt, werdet ihr die hören.
Ansonsten gibt es auch eine Metal-Version davon, von Kaichon oder so.
Sagtest du gerade Metal?
Ja, und Kaichon in einem Wort.
Okay, dann wir müssen reden.
Ich
sag mal ein paar wenige Bands, die auf dieser Playlist zu hören sein werden. Immortal, Exodus, Slayer, Motorhead, Dark Tranquility, Machine Head. Und das, obwohl Rob Flynn und ich noch nicht das versöhnende Wort miteinander gesprochen haben. Lieber Rob, du kommst trotzdem auf unsere Playlist. Ist das nicht toll? Die Kassierer. Vielleicht auch ein Song von Amy Winehouse. Gott hab sie selig. Amen Ra, Beartooth, Buckcherry, Fractal Universe, Hi-Res, Light the Torch, leih mir mal deinen Torch, Pestilence, Sui Dakra, Sky Eye, Lord of the Lost, At the Gates und einer habe ich vergessen. Das zweite Highlight.
Die apokalyptischen Reiter.
Die eukalyptischen Reiter. Ja, das ist einiges, oder?
Das ist einiges.
Metallica habe ich vergessen, weil wir haben über James Hetfield gesprochen, aber Metallica, ich suche euch...
Wenn du schon alle anderen Bands drin hast, kannst du auch Metallica noch aufnehmen, würde ich sagen.
Ja, ich soll auch einen Song mit Never raussuchen, das war's, ne?
Never, genau. Never. Through the Never zum Beispiel.
Never. Sagen die bei St. Anger, Madly in Anger with You, auch Never, weil dann werde ich die Leute damit erfreuen. Einem tollen Song von deiner Lieblingsplatte St. Anger.
Sie hat ihre Momente.
Ja, vor allen Dingen zwischen den Songs.
Naja. Es sind okay Demo-Aufnahmen. Man hätte aus den Songs was machen können.
In diesem Sinne. In diesem Sinne, wir freuen uns drauf, wenn ihr auch in 2 Wochen wieder einschaltet, wenn es ein weiteres Mal heißt Maximum Metal. Remember where you hurt yourself first.
In 2 Wochen? Welches Datum haben wir da? Den 9.7. Genau, bis zum 9.7.
9.7. Ein denkwürdiges Datum. Immer schön die Hörner hochhalten. Ciao.
Bis zum nächsten Mal.